Persönlichkeit, um das einmal nochmal ganz klar zu sagen, entwickelt sich ein Leben lang. Und selbst wenn ein Schieberegler bei dir vielleicht irgendwo bei, ja, nehmen wir doch nochmal die Gewissenhaftigkeit, ganz weit oben ist, kann das sein, dass der sich im Laufe deines Lebens total an eine andere Position bewegt und deutlich weiter runter geht.
Dass ich sage, ja, ich entwickle mich gerade mal wieder ein Stück weiter, so empfinde ich das. Und ich glaube einfach durch die Beobachtung an mir, dass es keine lineare Entwicklung ist, sondern immer mal wieder so Schübe gibt.
Also wenn meine Bankenlehre beginnt, muss ich investieren in diese Rolle, die ich jetzt plötzlich erfüllen muss. Nämlich ich muss vielleicht schick gekleidet sein, ich muss pünktlich kommen, ich muss eine bestimmte Sprache in dieser Bankfiliale an den Tag legen. Das musste ich vorher alles in der Schule nicht. Und jetzt verändert sich meine Persönlichkeit.
Vielleicht ist ja auch ein Wunsch dahinter, dass man so ganz konkret sagen kann, der und der bin ich. Und das gibt's gar nicht. Manchmal denkt man doch, und vielleicht werden an dieser Stelle doch auch einige mitnicken, manchmal denkt man, man steht jeden Morgen als neuer Mensch auf.
Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
Atze Schröder.
Oh. Dr. Leon Windscheid.
Ich zucke mal zusammen, wenn ich deinen Nachnamen sage mittlerweile. Atze.
Ja. Hi. Guten Morgen, Dr. Leon Windscheid. Mhm. Millionengewinner, Gastrounternehmer.
Schafft eine gewisse Distanz, da gebe ich dir ja recht. Da gebe ich dir doch recht.
Guten Was Morgen, geht ab? Du Journalist. Was soll ich sagen, mir geht es immer noch nicht schlecht. So sehr ich mich auch mühe, die Welt durch die Stacheldrahtbrille zu sehen. Aber nein, es bleibt. Und ey, als wäre nicht alles schon schlimm genug. Lese ich gerade noch ein Zitat von Carl Gustav Jung.
Und wie lautet das?
Where your fear is, there your task is. Wo deine Angst ist, da ist auch deine Aufgabe. Ist das nicht schon wieder schön?
Ja, ist schon wieder schön. Das ist schon wieder sehr schlau und schön.
Ach, was machen wir damit?
Was machen wir? Ich habe was Schönes aus England reinbekommen. Walk and Talk. Und da habe ich gedacht, das brauchen wir in Deutschland auch. Ich tüftel
Klingt
die
jetzt
ganze,
schon gut.
Ja, ist auch. Ich tüftel die ganze Zeit im Hintergrund an Formaten und, oder was heißt Formaten? Also wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, aber ich bin ja jetzt bei Terra X.
Ja.
Und
Ach so, wie war denn die Reaktion so allgemein darauf?
Ja,
lange durftest du es nicht öffentlich sagen.
Ja.
Ich wusste es ja schon, aber wie war die Reaktion?
Ich habe es ja hier schon durchblitzen lassen, dass wir die ganze Zeit schon Sachen produzieren und ich an was Neuem, Großen dran bin. Und vielleicht muss ich erstmal kurz sagen, wie war denn meine Reaktion? Weil als überhaupt die Idee aufkam, war für mich so klar, Terra X ist für mich so eine, also das kenne ich schon, seitdem ich klein bin. Das begleitet mich schon irgendwie die ganze Zeit. Das ist wissenschaftsjournalistisch, das ist bildstark, das packt Themen an, die man sonst vielleicht nicht auf dem Radar hat. Also da habe ich direkt gedacht, shit, wenn ich es mir hätte aussuchen können, dann dahin. Und als die Anfrage kam, ob ich Lust hätte, da mitzumachen, habe ich natürlich direkt an Harald Lesch gedacht, an eine MIT ganz vorne weg, an den Mirko Trotschmann und so. Also alles so Köpfe auch, die einfach Wissenschaftskommunikation betreiben, wie ich es richtig, richtig gut finde. Und deswegen war es erstmal eine totale Ehre und Freude, da jetzt der mit als Host ins Boot zu steigen. Und ja, also ich glaube, man hat mir die Freude dann auch angesehen. Ich hatte das ja bei Insta als kleine Story gehabt und auch den Post dazu. Foto war mal wieder so ein Riesenakt, um irgendwie ein Foto von mir hinzukriegen, wo ich nicht aussehe, als wäre ich von so einem Hinterrad von so einem 7,5 Tonnen schweren John Deere Traktor überfahren worden. Ist sehr schwierig und deswegen haben wir tagelang in München geshootet, aber irgendwann war ein Pressefoto fertig, wo selbst ich dachte, das sieht ungefähr okay aus. Und als ich das habe ich dann noch gepostet und dazu geschrieben und da kamen so viele viel Freude. Also ich hab so ein bisschen die Hoffnung, dass es ein Mix wird aus dem, was ich auf der Tour mache. Also es soll natürlich auch unterhaltsam sein, klar. Dass es ein bisschen betreutes Fühlen enthält, weil es geht tatsächlich in den ersten Folgen auch um Emotionen, um Persönlichkeit, um die Sachen, die wir hier behandeln und dass dann aber vor allem am Ende wirklich spannende Wissenschaftskommunikation wird in der Psychologie. Und was die Leute so geschrieben haben, da habe ich dann rausgehört, da freuen sich viele drauf. Und ich vorneweg. Ja,
das ist ja in mehrfacher Hinsicht erfreulich. Einmal, weil du ja sowieso Wissenschaftsjournalismus so verstehst, wie unter anderem Lesch und MIT das machen. Und das Zweite ist eben, dass du ja auch spürst, dass so ein Interesse dafür da ist. In der Breite auch.
Ne? Genau, das ist halt so der Punkt. Das ist halt so der Punkt, weil in den Diskussionen ging es ja natürlich auch darum, ja, bisher ist es sehr naturwissenschaftlich ausgerichtet, Terra X, und es geht um, ich sag jetzt mal, historische Sachen, es geht um, weiß ich nicht, chemische Phänomene und so weiter. Und jetzt ist die Psychologie natürlich auch eine Naturwissenschaft, aber ich glaube, sie wird deutlich eher als Sozialwissenschaft wahrgenommen, als Human Science, ja, der Fachbegriff. Und da denke ich mir, Hammer, wir sehen das alle, dass viele Leute da stehen und verzweifelt sind, Themen haben. Wir sehen, glaube ich, immer noch eine hohe Stigmatisierung. Und dann dachte ich so, dass das jetzt dann, das kommt ja dann einfach jeden Sonntagabend um 18.30 Uhr im Hauptprogramm, wo ich so richtig strahle, weil die Vorstellung ist einfach, dass, glaube ich, damit dieses Thema Psychologie Leute erreicht, die es vielleicht vorher noch nicht erreicht haben, die vielleicht von unserem Podcast hier noch nichts gehört haben und irgendwie sonst von den ganzen Sachen nicht, die mich so umtreiben. Das ist fast die größte Freude. Ja.
Hammer, wirklich Hammer.
Ja.
Toll.
Aber weshalb ich drauf komme gerade, ja, du hast mir auch sehr nett geschrieben, ist der Punkt, dass da natürlich jetzt die ganze Zeit in meinem Hinterkopf so mitrattert, was sind die Themen, weißt du? Weil wir machen immer neue Folgen und ich mache das im Wechsel mit der großartigen Jasmina Neudecker, die ist Biologin, und wir haben immer unterschiedliche Fragestellungen, mit der wir dann durchs Land reisen.
Also ja.
Also ja, immer eine Folge, oder beziehungsweise wir starten, glaube ich, mit vier Folgen, die ich gemacht habe, zum Thema Persönlichkeit, Identität, was macht uns aus? Also ich spreche mit einer Frau, die hat 70 Identitäten. Und ich darf jetzt noch nicht zu viel verraten, aber du erinnerst dich an Kay, die hier war und von ihren 80 Persönlichkeiten erzählt hat. Viele kennen das als multiple Persönlichkeit, das ist aber nicht der richtige Begriff, sondern es geht eigentlich um eine dissoziative Identitätsstörung. Also das Selbst, wenn man es vereinfacht sagen wollen würde, teilt sich auf in viele einzelne Anteile, und die können dann Stimmen einnehmen. Die können unterschiedlich alt sein, diese Identitäten. Manche können gut malen, andere haben die Sehstärke, wieder andere haben eine andere. Also die hat mir dann beschrieben, wenn die zum Optiker gehen, dass sie halt quasi unterschiedliche Brillen bräuchte. Also ein wirklich krasses Thema hinter dem, wo man erstmal vielleicht lacht oder schmunzelt, oft oder in einem ganz hohen Prozentsatz der Fälle eine grausame, traumatische Erfahrung steht. Und ja, in der ersten Staffel will ich halt verstehen, wie entsteht unser Selbst? Was macht unsere Persönlichkeit aus? Und beleuchte so die verschiedenen Aspekte und gehe eigentlich immer mit so einer Fragestellung los. Und das Problem ist jetzt, jetzt komme ich aber zu dem Punkt mit dem Walk and Talk, ich laufe nur noch durch die Welt und denke die ganze Zeit, welche Themen treiben uns um? Was ist psychologisch spannend? Das mache ich sowieso schon für betreutes Fühlen, aber jetzt, wo ich noch diese Bildebene dazu habe, wo es auch noch das Ganze gefilmt wird, da denke ich die ganze Zeit in Sozialexperimenten und was kann man mit der Kamera auch einfangen? Weil Psychologie, kann man sich, glaube ich, vorstellen, ist nicht so leicht zu filmen. Und dieses Walk and Talk, also, darauf bin ich gestoßen, das kommt aus England, das ist für Männer, die sich sehr, sehr oft schämen, über mentale Schwierigkeiten, psychische Störungen, vielleicht auch einfach nur über Gefühle zu sprechen. Und da ist jetzt im Prinzip das Angebot, komm zu so einem wöchentlich stattfindenden Spaziergang, und da kannst du in einer sehr lockeren Atmosphäre und einfach diesem Rahmen von wir gehen, was viele unterschätzen, was das schon im Kopf macht, über Probleme sprechen. Und das fand ich eine geile Idee und dachte, stell dir mal vor, ich würde eine Folge haben zu mentaler Gesundheit explizit bei Männern. Ne? Dass das auch für Frauen ein Thema ist, ist, glaube ich, klar. Aber ich habe manchmal auch gedacht, was uns ja so viele Leute auch hier zum Podcast schreiben, dass da zwei Männer über Psyche sprechen und auch über psychische Probleme oder Störungen, dass das für viele auch dazu beiträgt, dass ein Stigma aufbricht. Und deswegen, jetzt so schließt sich gerade der Kreis. Ich fand das irgendwie total spannend mit diesem Walk and Talk und stell mir jetzt vor, so eine Männertruppe, so typisch deutschen Männern, mal vom Webergrill wegzuholen, in so einen Wald auf so einen Spaziergang, und es wird nur über psychische Probleme gesprochen. Und einfach frei heraus. Wie spannend wäre das?
Ja, Hammer. Totaler Hammer. Angemerkt dazu sei ja, dass nach meiner Beobachtung Gespräche, die beim Spaziergang geführt werden, sowieso immer etwas fruchtbarer sind als in anderer Umgebung.
Warum?
Keine Ahnung. Weißt du es?
Nee, nee.
Also wir können ja jetzt mal drüber sprechen, was passiert beim Spazierengehen. Man hat ja erstmal, ist das Laufen ja eine stumpfe Tätigkeit.
Ja.
Und trotzdem ist es ja erfrischend. Erst schon mal, weil man sich körperlich bewegt, dann läuft man so nebeneinander her. Man kann sich unterhalten, ohne sich die ganze Zeit ins Gesicht zu schauen. Mhm. Da ist vielleicht auch mehr Platz für Gedanken. Alles jetzt nur Vermutungen, ne?
Mich geht total mit.
Aber gerade so schwierige Gespräche kann man sehr gut beim Spazierengehen führen.
Ich dachte gerade kurz, als du gesagt hast, man geht so, und das ist ja schon eine Tätigkeit, dass das vielleicht ein ganz wichtiger Punkt ist. Weil es ist so eine Es schafft so eine Grundaktivierung. Dein Kopf ist ja beschäftigt.
Und vielleicht eben auch eine gemeinsame Aktivierung. Ja.
Ne? So eine,
das
so
ist
eine
ja schon mal ein Konsens, wenn man nebeneinander herläuft.
Stimmt.
Ja.
Stimmt, man muss auf die Geschwindigkeit achten, gegenseitig. Ja, das ist ein schöner Punkt. Ja, Walk and Talk. Das stelle ich mir, würde ich mir spannend vorstellen in einer Folge. Ich rufe nachher die Svea und die Veronika an. Das sind da die beiden, mit denen ich in der Redaktion immer quatsche und frage die mal, was sie sagen würden.
Manchmal kommt mir dein Weg so vorherbestimmt vor.
Oh Gott.
Ja, ich weiß auch nicht. Alles, was so passiert bei dir, ist so, da denkt man, oh, da kommt der nächste Schritt. Das erscheint dann immer so logisch. Klar, täuscht das natürlich, aber auch da ist es ja so, dass du diese Dinge, die du da tust, die willst du ja auch. Und äußerst ja auch nach außen hin.
Ja.
Und da merkt man ja auch, eine Willensäußerung nach außen hin bewirkt ja auch was.
Also das stimmt. Ich habe dabei manchmal so für mich auch so Lehren draus gezogen, wo ich dachte, die habe ich dann noch mit Freunden besprochen, die haben so gesagt, ja, das kennen sie auch oder kann man nachvollziehen. Es war ja so, dass jetzt gerade einfach sehr viel passiert, das mit der Tour und mit dem Podcast hier, unserem Projekt, was einfach so super funktioniert und gut ankommt. Und natürlich gehen dann Türen auf. Und dann waren da so eine Reihe von, wir hatten es ja hier letztens bei der Reue, von die offenen Türen, die man hat, ne? Wenn man das Glück hat. Jeden Morgen wache ich auf und denke, Alter, was hast du für ein Glück? Also habe ich so absurde Gedanken, da denke ich, wann wache ich eigentlich auf und habe irgendwie, keine Ahnung, Krebs oder sowas. Also es klingt jetzt total absurd, aber dass ich manchmal denke, es läuft zu gut. So viel Glück kann man nicht haben. In Deutschland gesund als absolut nicht marginalisierter Mensch zu sitzen mit Lehrereltern, wo immer Kohle da war. Also all diese Vorteile, die man so hat, da denke ich dann manchmal auch drüber nach. Und ja, da waren viele Türen offen und ich habe bei vielen Sachen Nein sagen können, was ja auch schon Luxus ist, und dachte immer,
ja,
das ist es noch nicht ganz. Und dann kam das und da dachte ich, das ist es ganz. Weißt du, das ist, ich kann mitgestalten, ich darf Themen einbringen, ich kann, es gibt ja immer so kleine Explainer in den Folgen, wir drehen die ja gerade alle schon, sie kommen erst ab Ostern.
Ja.
Es gibt dann so kleine Explainer, wo ich einfach die wissenschaftlichen Hintergründe zu den Gesprächen reinbringe und ja.
Ja. Und ist das sehr aufwendig? Ist das
unglaublich aufwendig.
Sehr zeitintensiv, ja. Habe ich mir schon gedacht.
Ja.
Wahnsinn, ja.
Also auch wirklich so, dass du denkst, das muss ich jetzt auch gerade neu lernen. Und das ist auch ein spannender Prozess, weil ich dachte, ja, Fernsehen, ne? Was soll da schon jetzt groß anders sein? Aber ich muss eine Geduld lernen. Ich muss lernen, dass man so sogenannte Schnittbilder macht. Das ist mein großer Feind, sind die Schnittbilder, wo du einfach irgendwo lang gehst und dann wirst du aus der Perspektive gefilmt. Dann sagen die, kannst du nochmal da lang gehen? Wir würden dich gerne mit der Drohne filmen. Und dann sagen die, kannst du nochmal da lang gehen? Jetzt filmen wir mal auf die Füße, falls wir nachher da Ton drüber legen wollen, wo man nicht sehen soll, dass du gerade nicht sprichst. Also so Sachen, über die du überhaupt nicht nachdenkst von zu Hause,
die werden jetzt
relevant.
Und wenn die dich vom ZDF da filmen, gibt's ja wahrscheinlich, weil du ja gewohnt bist, dass du die meisten Dinge selber in der Hand hast, wo du dich einmischen willst, aber die Abteilungen schon genau wissen, was sie tun, oder?
Ja, auch das muss ich lernen.
Dein Wunderpunkt.
Mehr ins Detail will ich da fast nicht gehen, du kennst mich ja ganz gut.
Ja.
Nein, das Handwerk zu filmen, das habe ich auch total unterschätzt. Also eine so eine Folge wird irgendwie tagelang geschnitten, also tagelang sitzt da jemand, die ist glaube ich 27 Minuten am Ende und bereitet das alles auf, dann die Tonqualität, dass die stimmt, dann sind da zwei Kameras dabei, was die alles beachten müssen, also es ist irre. So, ich dachte ja, ich habe da als Wissenschaftskommunikator vor der Kamera gefühlt manchmal den einfachsten Part und weiß es natürlich trotzdem alles besser.
Ja klar, aber du wirst mir in 5 Jahren recht geben oder nicht, dass man so mit zunehmender Erfahrung sich da aus den Abteilungen raushält.
Ja. Ich fange versuche. Ja,
wo du am Anfang noch sagst, warum machst du das denn nicht so und so?
Ja.
Und die nur denken, komm halt.
Ist auch gut, dass du mir das jetzt nochmal so sagst, weil in der Tat, das, wo du es gerade sagst, fällt mir das auch auf, ich mache das noch zu viel. Gelobe Besserung.
Oh Mann.
Bist du Startklar für unser Thema schon?
Ich bin Startklar.
Ob wir schon rein wollen, aber ich habe mich zieht so rein, weil es so spannend ist, was wir heute besprechen und weil es so unglaublich wissenschaftlich ist. Aber
einerseits unglaublich wissenschaftlich, andererseits denkt jeder, er kann voll mitreden. Da haben wir wieder den Unterschied zwischen Meinung und Ahnung, muss ich feststellen. Wenn es um Persönlichkeit geht, denkt ja jeder, er wüsste, was es ist.
Ja.
Auch die dümmsten Sprüche, lieber Arschloch als gar keine Persönlichkeit oder der hat eine Persönlichkeit wie eine Eintagsfliege. Sprüche gibt's genug, aber sag du mal in voller epischer Breite, welches Thema wir heute haben.
Ja, ich habe jetzt immer wieder Sachen bearbeitet und auch mit Forschern sprechen können, wo es um Persönlichkeitsveränderung geht. Und warum treibt mich das so um? Ja, wenn du ins Netz gehst und jetzt Persönlichkeitsveränderung eintippst oder noch besser, du benutzt noch nicht mal so ein Fachwort, sondern du gibst sowas ein wie, ich will mein Leben verändern, ich will die Sachen anpacken, ich will nächste Woche Millionärin sein. Und noch schlimmer ist, wenn du sowas bei Instagram oder TikTok oder so eingibst, da gibt es so viel Schwachsinn, da gibt es so viel dumme Versprechen, da gibt es zum Teil Versprechen, wo du, wenn du ein bisschen reflektieren kannst, erkennst, die zielen darauf ab, Menschen mit psychischen Problemen, die in der Misere sitzen, auszunutzen oder deren Leid auszunutzen, weil man denen irgendwie eine 180-Grad-Wende, einen Quickfix in 6 Tagen verspricht für 7.800 Euro und du merkst einfach, das ist fahrlässig, das ist unmenschlich und es gibt so viel Scheiß da draußen, wenn es um Persönlichkeitsveränderung geht und ich dachte, wir räumen mal auf und klären, kann ich meine Persönlichkeit verändern, was ist Persönlichkeit überhaupt und wenn ich sie verändern will, wie geht das am besten?
Darf ich mal so ein paar Headlines reinwerfen, damit du richtig Blutdruck kriegst?
Ich bin schon hochgefahren.
In der Zeitschrift Myself. Das verrät die Uhrzeit deiner Geburt über deine Persönlichkeit.
Geil.
Ja. Schon mal gut. Die Gala schreibt, Psychologie-Doppelpunkt. Das verrät ihre Sitzposition über ihre Persönlichkeit.
Ja, auch schön, schön.
Brigitte. Was unsere Tasche über unseren Charakter aussagt. Fängt schon gut an, ne?
Das ist wirklich geil.
Dann Fokus, das ist jetzt die Kirsche oben drauf, finde ich. Reich werden, Doppelpunkt. Testen Sie, ob Sie das Zeug zum Millionär haben.
Geil. Hast du Testfragen? Weil das würde mich jetzt interessieren. Was muss man können? Seriöser Journalismus, geil.
Also ich hatte mich jetzt auf die Headlines...
Muss reichen. Bei solchen Themen reichen die Überschriften. Es kann danach, nur noch besser werden.
So, pass auf, jetzt bin ich bei Fokus schnell reingegangen, und damit du jetzt die letzten 10% Blutdruck auch noch hast. Reiche sind emotional stabiler, also weniger neurotisch. Reiche sind stärker extrovertiert.
Aha.
Reiche sind offener für neue Erfahrungen. Reiche sind weniger verträglich, also konfliktbereit. Reiche sind gewissenhafter. Reiche sind narzisstischer. Reiche haben eher eine internale Kontrollüberzeugung.
Jetzt. Moment, mein lieber Freund. Jetzt könnte ich mir aber vorstellen, wie gerade so ein ambitionierter Fokus-Redakteur in die Tischkante beißt und sagt, Moment mal, jetzt seid ihr vorschnell. Weil es könnte ja durchaus sein, dass alles, was du gerade beschrieben hast, in korrelativen Studien nachgewiesen ist.
Ja, und deswegen darf ich dir jetzt auch vielleicht was über den Autor sagen, dieses Artikels.
Bitte.
Autor, wo du jetzt vielleicht Professor in Sachen Psychologie erwartest. Über den Gastautor. Rainer Zietelmann ist Immobilieninvestor und Autor zahlreicher Bücher. Unter anderem Die Gesellschaft und ihre Reichen, Vorurteile über eine beneidete Minderheit. Da soll mal einer sagen, Psychologie macht keinen Spaß, oder?
Vorurteile über eine beneidete Minderheit. Das ist geil. Boah, ist das geil. Vor allem in diesem beneidet schwingt so ein Mitleid mit. Also, das schwingt so mit, ja, es ist so, sie haben ja gar keine Vorstellung davon, wie stressig das ist, so ein 16-Parteien-Mehrfamilienhaus in Berlin zu vermieten. Die rufen ständig an und dann lesen die ihre Wasserzähler nicht ab. Jeden Tag ist was. Und die Niedrigzinsumfeld, wo sollen wir denn bleiben? Und jetzt sollen die Erbschaftssteuer noch steigern. Ey, ich hab das ganze Geld doch schon verloren. Du sitzt da immer und denkst, die Beneideten, die Bemitleidenswerten, die Minderheit der Bemitleidenswerten reichen. Das ist gut, dass in deren Interesse mal Lobbyarbeit betrieben wird, weil da habe ich wirklich das Gefühl, das findet viel zu wenig statt. Die Reichen haben überhaupt keine Stimme auf dieser Welt.
Richtig, die Regierung muss wesentlich mehr für die Reichen machen.
Ja, und da ist es auch legitim zu testen, ob man zu dieser Minderheit überhaupt gehören möchte. Also große Props gehen hier an dieser Stelle raus. Nichtsdestotrotz, Atze, muss ich nochmal kurz sagen, ich habe die Daten dazu nicht vorliegen, aber das, was du alles eben aufgezählt hast aus diesem Artikel, könnte sein. Es könnte sein. Die Frage ist dann, was ich daraus mache. Und jetzt sehen wir mal dem Fokus nach, was ja auch andere tun, wir vielleicht manchmal auch mit Podcast-Überschriften, dass ich Bock habe, dass Leute auf irgendwas draufklicken. Das ist ja wohl noch fast noch legitim.
Naja, du hast
aber der Titel war geil.
Ja, wir reden ja über Persönlichkeit. Und wie du schon gesagt hast, wir haben überall auch Tests, selbst bei Elitepartner und so weiter gibt es immer mal wieder Psychologie für jedermann,
ja,
und Persönlichkeitstests. Und dann hast du es doch. Dann weißt du doch, was du für eine Persönlichkeit bist.
Ja, absolut, absolut. Und das will man ja auch wissen.
Ganz genau. Oder wie der Schwabe sagt, ich bin ein Typ wo.
Ich wollte mir gerade notieren, wie hieß das Buch? Sag mal bitte nochmal kurz über die Bemitleidenswerte.
Ja, ich bin da schon wieder raus.
Ach, schade. Okay, ich werde es gleich nochmal googeln. So, was ist denn Persönlichkeit jetzt wirklich? Weil wenn wir verstehen wollen, wie man Persönlichkeit tatsächlich verändern kann, dann müssen wir erstmal begreifen, worüber reden wir überhaupt. Persona kommt vom Lateinischen, bedeutet Maske. Wenn wir in die Psychologie gehen, finde ich, passt das nur noch bedingt. Also da, wenn wir über Persönlichkeit reden, meinen wir eher die Gesamtheit der überdauernden individuellen Besonderheiten. Ja,
müssen
wir schon mal diese berücksichtigen.
Die Überdauernden, ja.
Die Überdauernden und die Gesamtheit, nicht einfach eine Sache, der individuellen Besonderheiten im Erleben und Verhalten eines Menschen. So, das sind jetzt Beispiele wie Intelligenz, Aggression, Geselligkeit, vielleicht eine Leistungsmotivation, bin ich konservativ, ne? Und ganz wichtig jetzt, wir zitieren ja aus dem Dorsch, das ist so ein Psychologie-Lexikon, da kann man sich immer über die Definition streiten, aber ich finde das erstmal schön, wenn man sich überhaupt anguckt, was sind so die Elemente, dass da dieses Überdauernd drin ist. Und der Punkt ist, da kommen wir gleich zu, viele denken, ich habe eine Persönlichkeit. Und da kann ich mal beim Fokus testen, ob diese Persönlichkeit denn überhaupt gemacht ist, um Multimillionär zu werden. Oder man denkt, ich muss mal meine Persönlichkeit herausfinden, ich muss die verstehen. Und wenn ich endlich weiß, wer ich bin, dann ist alles geklärt. Und das ist falsch. Dieses Überdauernd bedeutet eigentlich über einen Zeitraum, wir sprechen über einen Zeitraum von wenigen Wochen oder Monaten. Natürlich können bestimmte Aspekte meiner Persönlichkeit, wir haben ja eben schon das Wort Gesamtheit gehört, auch ewig lange, vielleicht sogar ein ganzes Leben andauern. Aber grundsätzlich geht es hier um eine kurzfristige Stabilität von Besonderheiten. Also was macht dich als Individuum aus?
Ja, und ich die große Frage, die mir im Kopf rumschwirrt, ist, gibt es veränderbare Parameter in der Persönlichkeit und gibt es unveränderbare?
Ja, das ist natürlich eine grundsätzlich super spannende Frage. Also ich täte mich sehr, sehr schwer mit unveränderbar, weil es gibt bestimmte Sachen, die sind sehr tief in uns drin und vielleicht auch sehr fest verankert. Aber wir kommen gleich noch dazu, dass selbst wirklich grundlegende Parameter im Leben Veränderungen unterliegen können. Und wir kommen vor allem auch dazu, dass ich vielleicht an manchen Stellen daran mitarbeiten kann, daran was tun kann. Du hast aber jetzt hier direkt ein Fass aufgemacht, wo ich dachte, der Begriff wird von dir sicherlich gleich kommen. Er kommt fast immer von dir, nämlich Prägung. Ja. Ne? Also was kriege ich mitgegeben als Kind?
Ja.
Und es gibt verschiedene Theorien, über die wir in der Psychologie die Persönlichkeit erklären. Und eine wären jetzt so klassische Lerntheorien, ne? Wie man konditioniert wird zum Beispiel.
Ja.
Ich habe jetzt von meinen Eltern gelernt, wenn sich zwei streiten, dann reagiere ich so und so.
Ja.
Es gibt durchaus Ansätze in der Psychologie, die sagen, alles, was dich so ausmacht, hast du irgendwie gelernt. Aber
wir sind doch, lass mich raten, was heißt raten, eigentlich ist ja völlig klar, wo wir gleich hinkommen, das haben wir hier schon öfter mal von dir gelernt, eben die Big Five.
Ja.
Und wir werden wahrscheinlich heute diese Folge nicht machen können, ohne die Big Five nochmal zu behandeln, oder?
Da müssen wir vielleicht einmal kurz dazu sagen, was sind denn überhaupt die Big Five?
Ja.
Wenn wir uns Persönlichkeit angucken, dann ist mein Bild dazu immer so eine Art Mischpult mit Schiebereglern. Ja, du kommst von der Veranstaltungstechnik und jeder, der schon mal im Theater war oder vielleicht beim Konzert, hat ja vielleicht schon mal dieses Mischpult gesehen, wo dann der Tonmischer dran steht und der hat so ganz viele einzelne Schieberegler. Und jetzt haben wir ja eben schon gehört, Persönlichkeit ist die Gesamtheit von ganz, ganz vielen einzelnen Schiebereglern. So, und die Psychologie sucht natürlich trotzdem nach Mustern und Möglichkeiten, das Ganze zu vereinfachen. Und jetzt nehmen wir mal fünf große Schieberegler, die so ganz zentral sind, das sind die sogenannten Big Five und wir gehen sie kurz durch. Das wäre Offenheit für neue Erfahrungen, ne? Also sowas wie Veränderung ist mir wichtiger als Routine. Ich beschäftige mich gerne mit komplexen Themen, also eine Aufgeschlossenheit im Prinzip. Die zweite große Dimension wäre dann Gewissenhaftigkeit. Wie verlässlich, wie zuverlässig bin ich? Also das zeichnet sich durch Nachdenklichkeit, gute Impulskontrolle, zielgerichtetes Verhalten aus.
Sowas wie, also auch Gewissenhaftigkeit.
Genau, Unordnung und Chaos, das beunruhigt mich. Wenn ich was anfange, dann bringe ich das auch zu Ende. Ich wähle meine Worte gewissenhaft. Ne? Mhm. Der dritte Punkt, Extraversion, da können wahrscheinlich die meisten was mit tun, heißt sowas wie Geselligkeit. Ja?
Nach außen offen.
Nach außen offen. Also ich bin, ich habe Freude daran, unter Leute zu gehen. Ich rede gerne viel mit anderen. Soziale Kontakte, die geben mir Energie. Wir haben hier mal den Unterschied gemacht, dass Menschen, die extrovertiert sind, Energie aus sozialen Kontakten ziehen und die, die introvertiert sind, eher dabei Energie verlieren. Ne? Und hier wird jetzt auch mal gerade der Schieberegler klar. Der geht also von introvertiert bis extrovertiert, von unten nach oben. Wobei jetzt nicht heißt, dass introvertiert schlecht ist und extrovertiert besser. Das ist mir ganz, ganz wichtig, das hier einmal zu unterstreichen. Ja. Man hat manchmal den Eindruck, bestimmte Persönlichkeiten wären besser als andere. Und da ist ein Punkt bei, nämlich unsere Gesellschaft, die uns vielleicht verklickert, ja, wenn du total extrovertiert bist, wenn du aus dir rauskommst, wenn du selbstbewusst auf jede Bühne rennst, dann wirst du ja der Macker sein. Ich finde das nur gefährlich, weil für mich ist das Bild viel eher eine Art Puzzle, wo ganz viele Menschen mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten zusammenwirken. Und ich hatte ja gerade eben das Thema Prägung schon angeschnitten, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ich werde das nie vergessen, wie mir Jerome Kagan, Professor aus Harvard, der leider gestorben ist, damals in unserem Gespräch erzählt hat, ja Leon, die besonders Extrovertierten, die mit wenig Angst, die sind dann so wie Neil Armstrong, ne? Die stehen irgendwann auf dem Mond.
Ja.
Aber ohne introvertierte, sorgenvolle, ängstliche, nachdenkliche Menschen im Ground Control könnten die das nie schaffen.
Und das Bild vergesse ich auch ganz wichtig zu begreifen, dass das eine ohne das andere nicht geht, oder?
Total, total. Mhm. Und vor allem bloß nicht zu denken, das werden wir heute noch wirklich aufdröseln, dass deine Persönlichkeit schlecht ist, weil du das Gefühl hast, die Gesellschaft erwartet eine andere.
Ja, ja. Ja, der Extrovertierte kriegt natürlich schneller die Aufmerksamkeit, klar. Und oft ist es ja auf den zweiten Blick ist jemand im Hintergrund, der vielleicht sogar die bessere Leistung vollbringt. Ne?
Und nicht nur das. Also ich muss dir auch sagen, ich hab oft das Gefühl, mit Extrovertierten komme ich leichter ins Gespräch. Und weil ich selber grundsätzlich denke, dass ich eher extrovertiert bin, habe ich da manchmal das Gefühl, das matcht eher. Und trotzdem sage ich dir, einige der Leute, mit denen ich mich am liebsten unterhalte, die sind total introvertiert. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es kann auch jeder für sich selber so diese Dimension immer mit im Kopf durchgehen und überlegen, wie hoch ist mein Schieberegler. Ich habe für mich manchmal so das Gefühl, bin ich eigentlich wirklich so extrovertiert? Weißt du, weil man wird jetzt vielleicht denken, traut sich auf eine Bühne, macht eine Fernsehsendung, hast du nicht gesehen? Der muss auch total extrovertiert sein, aber es gibt echt Momente, wo ich so denke.
Würde ich weder bei dir noch bei mir so zu 100% unterschreiben, dass wir besonders extrovertiert sind, obwohl es teilweise den Anschein hat,
Dann, wenn du es für dich so klar hast, beschreib mal bei dir.
Ja, wir sind ja auf jeden Fall trotz allem auch manchmal große Bedenkenträger und lieben es, die Dinge wirklich auch erstmal von allen Seiten zu betrachten.
Ja, und wenn es jetzt um dieses Gesellige geht, dann finde ich, es gibt auch Momente, wo wir beide auch durchaus Leute sind, die sich zurückziehen. Und alleine machen und auch viel Kraft daraus ziehen, mal nicht unter Leuten zu sein, oder?
Ja, ja. Ja, und man guckt ja doch schon genau hin. Also nicht Geselligkeit um jeden Preis, sondern es muss sich lohnen, klingt jetzt schon wieder so nach Benefit, aber so meine ich es gar nicht. aber man sagt hier und da schon mal, du, ich halte mich da raus, dann verbringe ich lieber mal einen Tag auf dem Sofa, oder? Ja. Mache irgendwas anderes, ja.
Verträglichkeit wäre die vierte Säule und da sind so Sachen gemeint wie Vertrauen, Altruismus, freundlich sein. Ich glaube an das Gute im Menschen. Meine eigenen Interessen, die stelle ich erstmal zurück zugunsten von anderen. Und dann kommt der fünfte Faktor, der fünfte Big in den Big Five, die emotionale Stabilität. Also ich bin bei Stress gelassen und mache mir wenig Sorgen. Es ist schwer, mich zu überfordern, zu reizen oder zu verärgern. Ne? Auch wenn es mir mal nicht gut geht, dann versuche ich eher so einen positiven Blick auf die Welt zu behalten. Das wäre jemand, der emotional sehr stabil ist. Wer jetzt sagt, das war jetzt super interessant und ich würde mich da gern mal richtig verorten und nicht mit irgendwelchen komischen Zeitschriften-Tests. Ja, ja. Wir haben für euch einen Big Five-Test der Uni Leipzig in der Podcast-Description als Link. Und das ist wissenschaftlich, das ist seriös und gibt einem einen Eindruck, wo man steht. Kann ich dir auch empfehlen. Mach mal, weil...
Ja, packst du das mit in die Shownotes?
Ja, mach ich. Weil es ist manchmal auch anders, als man denkt. Und ich hatte gerade eben noch das Thema Prägung aufgemacht. Und das finde ich halt eben so wichtig, dass wir das noch kurz schließen, bevor du nach den Big Five fragtest. Ja. Weil viele von uns glauben vielleicht, okay, mein Mischpult, das wurde irgendwann mal eingestellt von meinen Eltern. Ich habe irgendwas gelernt als Kind, bin geprägt. Ne? Mhm. Aber diese Art von Theorie... Die ignoriert zwei ganz wichtige Punkte. Einmal, dass wir mit bestimmten Prädispositionen auch auf die Welt kommen. Und da muss ich wieder den Jerome Kagan zitieren. Der hat sehr, 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 sehr kleine Kinder im Alter von 3 Monaten, wir haben hier schon mal drüber gesprochen, Baby 19, vielleicht erinnerst du dich, so zum Thema Ängstlichkeit untersucht und zum Thema, mit was für einem Setup kommen die auf die Welt? Sind die als weißes Blatt geboren oder haben die vielleicht schon von ihren Eltern mitgegeben bekommen? Ne? Und dann konnte der sehr schön zeigen, dass selbst bei jüngsten Menschen schon große Unterschiede bestehen, wie die auf die Welt reagieren, wie die verhalten, wie die wahrnehmen, was eben Teil der Persönlichkeit ist. Und das Bild, was der mir dazu noch gegeben hat, das ist ein zweites Bild von ihm, was ich nie vergesse, war, dass er meinte, der hat immer so Leon gesagt, Leon, you have to imagine a glass full of Wodka, clear alcohol. Und dann hat er immer das Leon so lang gezogen, amerikanisch lang gezogen. Und ich werde ein bisschen wehmütig, weil der wirklich so ein toller Forscher ist und leider nicht mehr unter uns. Und dann meinte der, stell dir dieses Glas mit klarem Wodka vor. Und jetzt tropfst du einen Tropfen schwarze Tinte da rein. So. Und dann rührst du um. Und was passiert? Diesen Tropfen schwarze Tinte, und das war für ihn symbolisch für die Angst oder erhöhte Ängstlichkeit, mit der manche von uns geboren werden, der ist für immer in diesem Glas.
Ja.
Aber du siehst den vielleicht nicht mehr. Ja. Und du wirst vielleicht mit diesem Tropfen in dir drin geboren und vielleicht nicht nur mit einem, sondern vielleicht gehörst du zu denen, die mit 10 solcher Tropfen geboren wurden.
Ja.
Aber dass wir die danach noch sehen oder dass die unser gesamtes Leben lang eine Rolle spielen, das steht auf einem völlig anderen Blatt. Und deswegen bitte, bitte nicht denken, ich wurde mit einer bestimmten Persönlichkeit geboren, die ist jetzt fix und fertig. Oder denken, ich habe als Kind folgende Erfahrungen gemacht und mein inneres Kind, das hat heute noch diese und jene Wunde und das prägt meine Persönlichkeit bis zum Get-No. Bitte, bitte vorsichtig. Persönlichkeit, um das einmal nochmal ganz klar zu sagen, entwickelt sich ein Leben lang. Und selbst wenn ein Schieberegler bei dir vielleicht irgendwo bei, nehmen wir doch nochmal die Gewissenhaftigkeit, ganz weit oben ist, kann das sein, dass der sich im Laufe deines Lebens total an eine andere Position bewegt und deutlich weiter runter geht.
Ja, och, ich bin ja wahrscheinlich ein gutes Beispiel dafür. Bis Anfang 20 so super schüchtern gewesen.
Und, stimmt.
Das hat sich sehr verändert und ist an mir schon fast eine Beweisführung möglich. Das, und insgesamt, Erfolg verändert die Menschen auch. Jetzt denkt man natürlich sofort ins Negative, viele Frauen und Männer, die ich kenne, die großen Erfolg hatten, haben dadurch auch eine große Gelassenheit mitentwickelt. Mhm. Und auch das ist ja eine große Persönlichkeitsveränderung.
Mhm. Da habe ich gleich noch was, Geiles für dich zum Thema Berufs-
oder schau dir mal Fotos an von dem jungen Cristiano Ronaldo.
Ja.
Dem Fußballer, dem genialen Fußballer, wie der noch mit großen Rehaugen in die Welt schaut und gar nicht weiß, was da draußen los ist und wie selbstbewusst der heute da auf dem Platz steht. Und da kann mir ja keiner sagen, dass sich da nicht eine Persönlichkeit verändert hat.
Ja. Ne? Ja, schön. Würdest du denn sagen, du weißt, wer du bist?
Oh, das ist... gerade die letzten 2 Wochen habe ich mich so sehr damit auseinandergesetzt. Und zwar habe ich hoffe, ich hole jetzt nicht zu weit aus, mach's trotzdem mal eben auf Spiegel Online. Ich weiß gar nicht, ob es wahrscheinlich auch in der gedruckten Form was drin. Es ging erstmal um Sexsucht, um Pornosucht.
Okay.
Und da war ein Gespräch mit einem, ich bin mir nicht sicherlich, mich nicht fest, Psychiater oder bekannten Psychologen.
Aber das hat dich erstmal angesprochen, hast draufgeklickt.
Das hat mich sehr angesprochen. Ja. Vor allen Dingen hat mich angesprochen, dass es dann im weiteren Interview da gar nicht mehr so sehr um Porno oder Sex ging, sondern darum, dass man versucht, mit so kurzfristig positiven Ereignissen, Eindrücken, seine Schwächen und vielleicht seine Angst und seine Unzulänglichkeit zu überdecken. Und da ist mir so viel rüber klar geworden. Und wenn du sagst, weißt du denn, wer du bist? Ich fühle mich schon ziemlich bei mir. Und gerade so in den letzten Monaten habe ich nochmal so einen Sprung gemacht. Und das ist jetzt die Stelle, wo es wieder zum Thema passt, dass ich sage, ja, ich entwickle mich gerade mal wieder ein Stück weiter. So empfinde ich das. Und ich glaube einfach durch die Beobachtung an mir, dass es keine lineare Entwicklung ist, sondern immer mal wieder so Schübe gibt. Mhm. Mhm. Empfinde das übrigens auch als äußerst angenehm, weil meine tiefe Überzeugung, dass man das Leben eben auch lernen heißt, in jeder Form hatten wir bei Reue ja auch schon, dass Reue dich auf irgendwas hinweist, wo du noch was lernen kannst, wo du was verändern kannst, wo du was neu bewerten kannst. Ja, dann muss ich sagen, wenn ich allein mein Schicksal nehme, dann ja. ist ganz klar, dass man ganz, ganz große Parameter da verändern kann.
Und glaubst du, dass das, also du glaubst dann auch nicht, dass das irgendwann fertig ist?
Nie. Nie.
Ja.
Ja, welche älteren Menschen beeindrucken uns dann am meisten? Das sind doch die über 80-Jährigen, die noch wissbegierig nachfragen,
ja. Ja.
die immer noch offen sind,
ja.
die keine, da renne ich ja bei dir offene Türen ein, die keine festgezurrte Meinung haben, sondern da auch immer was verändern wollen. Ja, das beeindruckt doch immer wieder.
Ja, total. Alles schön.
Ja.
Auch schön, wie du das sagst. Ich habe für die heutige Folge mal zwei rausgeholt, die bei mir im Club zu Gast waren, die ja. unbedingt zu Wort kommen müssen. Und die eine ist Dr. Christina Berndt, die ist eine mehrfach ausgezeichnete Wissenschaftsjournalistin und die schreibt und arbeitet so, so toll. Und die hat ein Buch, das heißt Individuation, wie wir werden, wer wir sein wollen.
Ja.
Und ich gebe dir mal was von der rein und bin gespannt, was du sagst.
Ja. In den letzten Jahrzehnten haben sich viele von uns auch auf diese Suche begeben und man hat irgendwie gedacht, ich möchte herausfinden, wer ich bin. Aber man muss heute sagen, mit den Kenntnissen, die die moderne Psychologie hat, dieses Ich, das gibt es in diesem Sinne gar nicht. Wir machen uns da ein Stück weit auch was vor, wenn wir sagen, so bin ich eben. Das hilft uns, darum machen wir das natürlich so gerne, weil es uns ja so eine Orientierung in dieser Welt gibt. Wir sortieren uns ein, wir wissen, wo wir stehen. Andere Menschen haben ungefähr eine Vorstellung, was sie von uns erwarten können und was vielleicht nicht. Das ist alles wahnsinnig hilfreich im Alltag. Aber wenn man mal genauer hinschaut, dann sieht man, wie viele wir sind, ja, also was alles in uns steckt und wie unterschiedlich wir reagieren.
Ja, ja, du hast ja quasi schon eine Rampe dahin gebaut und sie hat es jetzt nochmal auf den Punkt gebracht, ja, und so ist es, ne? Es ist einfach, wir bestehen aus so viel Zutaten,
ja,
dass wahrscheinlich dieser. Vielleicht ist ja auch ein Wunsch dahinter, dass man so ganz konkret sagen kann, der und der bin ich. Und das gibt's gar nicht. Manchmal denkt man doch, und vielleicht werden an dieser Stelle doch auch einige mitnicken, manchmal denkt man, man steht jeden Morgen als neuer Mensch auf.
Mhm. Ja.
Kennst du das Gefühl?
Das kenne ich. Und ich finde noch einen zweiten Punkt dabei ganz wichtig, weil du gerade gesagt hast, das ist vielleicht auch ein Wunsch von uns. Ich würde sogar so weit gehen, das ist auch ein Bedürfnis, ist ein psychisches Bedürfnis.
Ja.
Sich selbst das Gefühl zu geben, ich weiß, wer ich bin.
Ja, ja.
Und dazu benutzt unser Hirn so viele Tricks. Ne? Das kann sowas sein wie, ich weiß, wer ich bin, indem ich mich darüber definiere, ich bin ein guter, echter deutscher Mann. Und andere Kinder aus dem Ausland nenne ich Pascha. So, da weiß
je
ich,
wer einfacher, desto besser.
Je einfacher, ne? desto besser. Und indem ich In-Groups und Out-Groups bilde, kriegt mein Kopf das Gefühl, du gehörst zu einer Gruppe dazu. Und da kann ich sehr schön auch an anderen sehen, wir sind alle gleich, weil wir haben alle die gleiche Hautfarbe und wir haben alle die gleiche Geschlechtsidentität und so Geschichten. Das ist ein Punkt. Ein anderer ist eben, dass ich mich selber anlüge und eine unglaublich kohärente Geschichte über mich erzähle. Dann passt plötzlich eins zum anderen. Ja, natürlich. Leon ist ja völlig klar, dass er zu Terra X gehen musste, weil er hat schon immer diese Sendung gemocht und er war schon immer so ein kleiner Naturforscher-Typ und dann hat er noch Psychologie studiert und das Wissenschaftskommunikation, das passt doch perfekt in seine Geschichte. Eine scheiße Abzweigung, ein bisschen anders in meinem Leben und ich wäre jetzt, was weiß ich wo? Was weiß ich wo? Und da wird man auch sagen, ja, der war ja damals, weißt du noch, der war doch immer so interessiert an an seinem kleinen Glas, wo der die Käfer reingetan hat. Der war immer so ein kleiner Naturforscher, ne? Ja, der hat aber auch viel gemalt. Ja, deswegen kein Wunder, dass der jetzt heute so ein, dass der Deutschlands größten Online-Versandhandel für Malerbedarf hat, weil der war ja auch in der Schule im Kunst-LK. Siehst du, und dieses, ich erzähle mir selber, wie ich bin, das ist einfach so zentral und da bekommt auch dieses Wort Storytelling, was ich finde manchmal so ein bisschen fast billig klingt, das bekommt dann ein ganz anderes Gewicht. Wir Menschen sind Geschichtenerzähler, auch über uns selber. Und der zweite Punkt, der hier von Christina so aufgemacht wurde, der mich total begeistert hat, war dieses, da sind viele Anteile, du hast das eben schon angesprochen und ich habe jetzt mal den Zitatze-Part übernommen und auch ein Carl Gustav Jung-Zitat rausgekramt. Achtung, in jedem von uns ist auch ein anderer, den wir nicht kennen.
Und ach, wie schön ist das denn?
Das fand ich auch. Und da dachte ich nämlich, kennst du nicht auch so Momente, wo plötzlich dieser andere doch um die Ecke guckt in deinem Kopf?
Ja. Ist auch ein anderer.
Ja, wenn man so plötzlich, ich kenne sowas so, dann bin ich plötzlich irgendwie strenger oder barscher zu jemandem, als ich das eigentlich bin. Und dann denkst du plötzlich, oh, was habe ich jetzt hier gerade gesagt?
Wenn man sich über sich selbst erschrickt, ja.
Oder noch kranker finde ich so, wenn man so irgendwas denkt. Weißt du, ich habe jahrelang, dachte ich, Leon, du musst ein kranker, psychopathischer Serienkiller, der schlummert in dir. Und am besten gehst du zur Polizei und zeigst dich jetzt schon mal selber an. Ja, weil es Momente gab, wo ich an der U-Bahn stand, zum Beispiel in Köln oder Düsseldorf, wenn wir als Kinder sind wieder mal hingefahren mit dem Schokoticket. Nur nach Düsseldorf, nach Köln kommt man nicht, das war ein anderer Verkehrsverbund. Und dann stehst du in Düsseldorf an der U-Bahn, die fährt ein und du denkst, ich schub jetzt wen vor die Gleise. Und du denkst, wenn du das irgendwo mal aussprichst, du kommst sofort in den Knast und alle erklären dich für verrückt, dann sprichst du das irgendwo mal aus und dann sagen plötzlich Leute, ja, habe ich auch mal gedacht. Ich habe auch mal gedacht, dass ich mal einen Föhn in die Badewanne schmeiße, während mein Bruder drin sitzt und du merkst plötzlich, okay, krass, da ist noch irgendwas in mir.
Wir hatten doch das Gespräch hier mit dem bekannten unsympathischen Münsteraner Forensiker Professor
Dieter Seifert.
Genau. Und da haben wir irgendwann die Frage gestellt, kann denn jeder zum Mörder werden? Und er hat gar nicht gezögert und hat gesagt, ja.
Ja, aber so weit wollte ich gar nicht gehen. Ich wollte nur sagen, dass...
es gibt Dinge in uns drin, von denen wir vielleicht auch gar nichts ahnen.
Ja.
Das wollte ich sagen.
Ja, oder es gibt Dinge, die wir wegschieben, weil wir sie niemals wahrhaben wollen würden. Und das sind natürlich eher so zwanghafte Gedanken, was ich gerade beschrieben habe. Dahinter steckt ja keine echte Absicht. Aber es ist ja schon auch ein Teil von dir. Und der eine Satz,
eben an dieses Zitat von Carl Gustav Jung anschließend. Ja. Ne? In uns steckt auch ein anderer, den wir nicht kennen.
Ja.
Ja. Und vielleicht kennen wir den ein Leben lang nicht.
Genau.
Kann auch passieren.
Oh ja, auch schön. Und vielleicht müssen wir ihn auch nicht kennen, weil es gibt so eine Aussage, dass wir, die geht so, wir erfinden unser Ich mehr, als dass wir es finden. Ne? Und dieses Ich gestalte mein Ich selber und kann das gar nicht irgendwo finden, weil es irgendwo auf mich wartet, das finde ich auch, das macht auch was mit einem, wenn man es mal hört.
Ja, und wir haben ja ein Selbstbild von uns und je mehr wir uns darauf versteifen, desto mehr verschließen wir auch Türen, die uns vielleicht noch in eine bessere Zukunft führen würden.
Gleich fühlen wir weiter, jetzt kurz Werbung.
So, jetzt kommt natürlich ein Werbepartner, da sagen alle, da ist er ja wieder und natürlich mit einem ganz besonderen Vergnügen. Die Koro-Drogerie, online geht's ab.
Richtig, steht aber auch, glaube ich, bei uns beiden nicht nur in der Küche, ich habe es quasi am Gürtel. Das Chili-Olivenöl von Koro, das musst du wie so ein Colt dabei haben, weil es schmeckt einfach zu allem. Es ist unfassbar geil, wenn du eine Soße machst und so ein, nicht zu viel übrigens, weil das hat wirklich eine geile Schärfe, aber so ein paar, ich sag mal, so ein Teelöffel in so eine Bollo rein, das wird so viel geiler. Und ich habe das letztens mal sogar im Salat probiert, da musst du noch ein bisschen weniger nehmen. Leute, wenn ihr bei Koro shoppen wollt, Atze und ich haben was für euch rausgeschlagen, es lohnt sich.
Ja, auf jeden Fall. Wo du gerade gesagt hast, habe ich am Gürtel. Ich habe tatsächlich das Dattelsirup am Gürtel. Also
ich weiß gar nicht, wie sein. Ich so eine Pumpgun,
was noch du so einen kleinen Colt machen soll. Ja. Also der Code ist fühlen mit Ü, fühlen und dann kriegt ihr 5% Rabatt bei Koro Drogerie. Mann, ist das gut. Das war die Werbung.
Wir wollen klären, wie sich unser Selbst verändern lässt und müssen dafür aber ja vor allem auch erstmal begreifen, wie das funktioniert und in welchen Situationen das funktioniert. Und da möchte ich dir nochmal was reingeben, eine Studie in dem Fall, die Christina uns beschreibt, die finde ich auch echt zum Nachdenken anregt.
Ein anderes schönes Experiment ist, da wurden Leute in eine Arztpraxis gebeten, die gingen eigentlich dahin zu einer Augenuntersuchung. und sollten dann im Wartezimmer einen Fragebogen ausfüllen. Und der war aber total absurd, völlig absurd. Da standen echt unverschämte Fragen drin, die mit Augen überhaupt nichts zu tun hatten. Bis hin wie viel Sexpartner hatte deine Mutter und so Zeug. Wie diese Menschen reagierten, ja, ganz unabhängig davon, wer sie vielleicht glaubten zu sein. Das hing total davon ab, wer noch im Wartezimmer saß. Also auch da saß wieder ein Schauspieler, wieder gemeine psychologische Studie. Und der hat entweder sich wahnsinnig aufgeregt über diese Frage und gesagt, das ist ja eine Unverschämtheit. Was fragen die mich denn hier? Ich bin hier doch zu einer Augen. Und also ist ja das Letzte. Dann haben sich die meisten dieser Testpersonen auch aufgeregt. Wenn dieser Mensch da aber saß und sich totlachte, auf die Schenkel klopfte und dann am Ende mit diesem Fragebogen so ein Flugzeug faltete und das durch die Luft warf, haben die auch gelacht und fanden es irgendwie witzig. Und daran sieht man eben, wir lassen uns beeinflussen.
Und also ich mag das Experiment total, weil es eben zeigt, dass unsere Persönlichkeit auch einen situativen Anteil hat. Man denkt ganz oft, ja, da ist jemand total ängstlich, ne? Und da ist er pauschal ängstlich. Falsch. Und damit auch schon der erste Tipp für heute. Wenn du so durchs Leben gehst, guck genauer hin und mach keine pauschalen Aussagen über dich. Sag nicht einfach, du bist ängstlich. Weil das kann dann zur selbsterfüllenden Prophezeiung werden. Viel besser wäre, wenn du sagst, ich habe Angst vor Vorträgen. Und vielleicht geht es sogar noch präziser, weil wenn du in der WG deinen Vortrag übers Gendern hältst, vor deinen vier Freunden auf der Couch, dann hast du vielleicht überhaupt keine Angst. Wenn du vor vier Kommilitoninnen in der Uni sprechen sollst, dann hast du vielleicht davor Angst. Also ich bin ängstlich vor Vorträgen, vor Kommilitoninnen, wäre viel besser, als zu sagen, ich bin pauschal ängstlich. Weil in der einen Situation bin ich so und in der anderen Situation bin ich so.
Ja.
Und damit würde ich sagen, können wir jetzt noch tiefer reingehen und wirklich verstehen, was macht jetzt Persönlichkeitsveränderung aus und wie funktioniert die? Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist erstmal, dass wir sagen, das hatten wir bis hierhin, vielleicht kleines Zwischenfazit, unser Ich ist im ständigen Fluss, unser Ich ist nicht einfach fertig, wenn wir auf die Welt kommen.
Das ist ja ein menschliches Streben, auch weiterzukommen, uns weiterzuentwickeln. Das ist ja eine grundlegende menschliche Eigenschaft. Und das müssen wir, glaube ich, bei allem immer im Hinterkopf haben. Es ist eine grundlegende menschliche Eigenschaft, sich weiterzuentwickeln, weiter im Fluss zu sein, wie du es gerade gesagt hast.
Genau, und unser Ich ist vor allem etwas, was aus vielen verschiedenen Dimensionen besteht, was man in den Big Five mal versucht, so ein größere Schieberegler zusammenzufassen. Theoretisch können wir uns aber noch weitere Schieberegler darunter vorstellen, als Unterkategorien. Und das ist für mich fast nur das Wichtigste. Wir reden schon von etwas, was grundsätzlich etwa ein bisschen Stabilität hat. Es gilt jetzt nicht, wenn ich an einem Tag schlecht drauf bin, dass ich dann halt eine mies gelaunte Persönlichkeit habe. Aber das, was da länger anhalten muss, das muss jetzt eben auch nicht jahrelang sein, sondern das kann durchaus sein, dass ich ein paar Monate in einem Jahr so eine Persönlichkeit habe und dann etwas später eine bisschen andere. Was verändert jetzt also, gehen wir weiter, unsere Persönlichkeit im Leben? Und da muss jetzt Jule Specht kommen, zusammen mit Boris Egloff und Stefan Schmuckle. Bei Schmuckle hatte ich tatsächlich Vorlesungen an der Uni Münster. Und das sind weltweit führende Forschende im Bereich von Persönlichkeit. Und die machen Folgendes. Ich weiß nicht, ob du schon mal vom sozioökonomischen Panel gehört hast.
Nein.
Das sind sogenannte, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, SOEB-Daten. Also dieses SOEB, das wird immer abgekürzt als sozioökonomisches Panel. Vielleicht sagen auch irgendwer SOEB oder so ein Quatsch. Aber grundsätzlich geht es darum, dass man da über Jahre hinweg Menschen in Deutschland begleitet. Also das ist eine unglaublich aufwendige Langzeitstudie, bei der jährlich zwischen 20.000 und 30.000 Personen aus der deutschen Allgemeinbevölkerung befragt werden. Da entsteht natürlich die Möglichkeit, dass jemand wiederholt gefragt wird. So, das heißt, ich kann dann irgendwann sehen, wie ist denn dein Leben verlaufen, wenn ich dich immer wieder gefragt habe. Natürlich fallen da mal ein paar Leute raus und es kommen auch wieder welche dazu, aber die Big Five und auch weitere Persönlichkeitsmerkmale, die werden wiederholt in verschiedenen Jahren von Personen erfasst. So. Jetzt können wir uns also vorstellen, ich habe nachher mehrere Jahre, wo ich dich immer wieder nach deiner Persönlichkeit gefragt habe und kann mir dann angucken, was hat sich da verändert? Und das Spannende ist jetzt, dass in diesem sozioökonomischen Panel eben auch andere Sachen abgefragt werden. Zum Beispiel, was ist denn so in deinem Leben passiert? Ne? Und jetzt zeigt sich, dass vor allem die großen Entscheidungen im Leben eine Veränderung der Persönlichkeit nach sich ziehen, dass das was miteinander zu tun hat. Also sowas wie, naja, die Leute berichten dann, sie haben geheiratet oder es gab eine Trennung, es gab eine Scheidung, es gab die Entscheidung, ein Kind zu bekommen oder aus dem Elternhaus auszuziehen. Es gab die Entscheidung, den ersten Beruf zu ergreifen, welcher auch immer das dann ist. Und so zeigt sich eben, dass Menschen, die ein Kind bekommen, einen Job annehmen oder eine feste Beziehung eingehen, dass die sich systematisch von Menschen unterscheiden, die diese Dinge nicht tun, Achtung, in ihrer Persönlichkeit.
Ja.
Und ob jetzt jemand also an der Schule irgendwie oder nach der Schule jetzt irgendwie studiert oder eine Lehre macht oder vielleicht auch gar nichts macht, das entscheidet nicht nur über deine Karriere und über die Kohle im Portemonnaie, sondern Menschen, die früh ins Arbeitsleben starten zum Beispiel, die nehmen sich natürlich ein Stück weit ihre Offenheit, ne? Dafür legen sie dann bei der Gewissenhaftigkeit, das wäre jetzt wieder ein anderer Schieberegler, da legen sie zu, der geht hoch. Weil das Berufsleben natürlich plötzlich ganz andere Dinge von dir verlangt, als da, ich weiß es selber, irgendwie am Wochenende in der Schulzeit saufen zu gehen und im Sommer ins Freibad einzubrechen und dann montags um 8 Uhr in der Mathestunde zu sitzen und zu denken, ist doch eh alles egal. Ne?
Ja. So. Also ich höre daraus, dass, dass man sich nicht vorstellen muss, dass man da irgendeinen Regler hochschieben kann und dann verstärkt man das, sondern das beeinflusst natürlich die ganze Architektur, ne?
Ja, tatsächlich. Und das ist interessant, weil man sich jetzt vorstellen kann, aus diesen Schiebereglern könnten wir bestimmte Profile errechnen. Ne? Also wenn zum Beispiel dein Schieberegler für Extraversion total hoch ist und der für Gewissenhaftigkeit, dafür die anderen drei unten, dann bist du vielleicht ein anderes Profil als jemand, der total hoch bei Gewissenhaftigkeit ist und total niedrig bei Extraversion und dafür bei den anderen nochmal. So, und jetzt, wenn man sich solche Profile anguckt, dann zeigt sich auch da, dass es da drastische Veränderungen gibt. Also bitte, bitte auf keinen Fall sich das irgendwie statisch vorstellen.
Okay. Ja. Das ist, glaube ich, der Appell, den du hier immer wieder gibst, gerade zu diesem Thema. Nicht statisch vorstellen, ist alles in Bewegung.
Genau. Und jetzt gehen wir nochmal ein bisschen rein, weil es eben da super spannende Befunde gibt. Professorin Eva Asselmann, da sagst du zu Recht, die war auch bei mir im Club und das ist die zweite Frau, die heute zu Wort kommen
muss. Wollte ich sagen, die ist doch ungefähr dein Alter, oder?
Die ist ungefähr mein Alter und Professorin für Differenzielle und Persönlichkeitspsychologie, also alle Hüte sind gezogen und die arbeitet viel mit Jule Specht zusammen und die machen wirklich, wirklich gute Forschung. Und eine Sache, die Eva in ihrem Buch beschreibt, finde ich total schön, ist der Dolce Vita-Effekt. So, und da kommst du gleich ins Spiel, weil, wie du so schön sagst, bist ja streng genommen ein bisschen älter, aber erstmal, besonders große Veränderungen in der Persönlichkeit gibt es vor allem in jungen Jahren. Ne, wir hatten das gerade schon angesprochen mit der Beruf fängt an, ich muss mich tatsächlich verändern. Es gibt da so eine Art Investitionstheorie, ich muss in meine sozialen Rollen, die ich dann einnehme, investieren. Also wenn meine Bankenlehre beginnt, muss ich investieren in diese Rolle, die ich jetzt plötzlich erfüllen muss. Nämlich ich muss vielleicht schick gekleidet sein, ich muss pünktlich kommen, ich muss eine bestimmte Sprache in dieser Bankfiliale an den Tag legen. Das musste ich vorher alles in der Schule nicht und jetzt verändert sich meine Persönlichkeit. Ja.
Und das kann man lass mich eben nochmal sagen, an der Stelle brauchst du ja, und das wird uns ja immer wieder begegnen, du brauchst eine Impulskontrolle für dich.
Wenn du jetzt arbeitest?
Arbeitest sowieso, aber eben auch für Studium, in jedem Bereich als Sportler. Du musst für eine gewisse Zeit ja deine Impulse in eine bestimmte Richtung lenken, sonst kommst du ja nicht ans Ziel.
Ja.
Und ich glaube, das ist bemerkenswert, dass uns das klar ist, dass man, wenn man was erreichen will, eben bestimmte Dinge im Fokus behalten muss.
Ja.
Also es kommt nicht einfach so. Ne?
Ja.
Also für deinen Doktortitel musstest du was tun. Das heißt, musstest auf andere Sachen verzichten, eben deine Impulse kontrollieren.
Total.
Und das halte ich für sehr wichtig, wenn man darüber nachdenkt.
Ist ganz wichtig. Und da passt auch sehr schön zu, was Eva Asselmann in ihrem Buch schreibt. Wir haben uns zunächst die Daten von über 3500 jungen Erwachsenen angeguckt.
Ne, ist das Buch, Woran wir wachsen, von ihr?
Genau.
Genau. Okay.
Und da sagt sie jetzt, das kennst du zu Recht, weil das ist wirklich schön aufbereitet. Und darin schreibt sie dann, also wir haben uns diese Daten angeguckt von jungen Erwachsenen, die bis zum 30. Lebensjahr ins Berufsleben eingestiegen sind. Und Achtung, jetzt kommt der Punkt. Im ersten Jahr im Job waren die Berufsneulinge deutlich gewissenhafter als zuvor. So, das passt schon mal zu dem, was du gerade beschrieben hast. Ne? Ich muss irgendwie anders jetzt mit den Dingen umgehen, gewissenhafter, vielleicht auch zielgerichteter, pünktlich und so weiter. Und dieser Effekt hielt, und jetzt, das finde ich hochinteressant, auch langfristig an. Das heißt, es kommt zu einer Veränderung durch diese Entscheidung, in den Beruf einzusteigen. Auch das Persönlichkeitsmerkmal Verträglichkeit, das zog in den 3 Jahren nach Berufseinstieg an. Und außerdem verhielten sich die BerufseinsteigerInnen extravertierter als in den Jahren davor. So.
Ja.
Und die Eva fasst das zusammen mit Folgendem. Alles in allem zeigten sich also deutliche Reifungseffekte, die mit dem sozialen Investitionsprinzip, ich habe es gerade eben beschrieben, im Einklang stehen. Mhm. Und jetzt haben wir verstanden, dass so Sachen wie Berufseinstieg sehr, sehr viel mit Menschen macht. Jetzt kommt der für mich fast noch spannendere Punkt, nämlich der Dolce Vita-Effekt. Die haben sich außerdem Daten angeguckt von 2500 Menschen im Alter zwischen 50 und 70 Jahren, die in Rente gehen.
Ja.
Und jetzt kannst du dir auch vorstellen, dass sowas ja auch total was mit einem machen kann. Und was passiert jetzt? In den 3 Jahren nach Renteneintritt sackt die Gewissenhaftigkeit ab. Also die werden, wie soll ich das jetzt nennen?
Es geht doch schon wieder voll gegen mich.
Die sind permanent im Urlaub und super entspannt, aber dafür vielleicht so ein bisschen lässiger. Man könnte vielleicht sagen, fast ein bisschen schlampig, hocken da rum und chillen. Soll nicht gegen dich gehen.
Also wenn du feststellst, dass ich Nasenhaare habe und so, ne, dann weißt du, da ist ein Gespräch fällig.
Mundwasser hast du ja schon.
Ja, da habe ich mich sogar weiterentwickelt, ja.
Genau, also die Gewissenhaftigkeit geht runter. Und jetzt kann man auch was dazu sagen, was ich eben schon angeschnitten habe. Ja, gewissenhaft, das klingt ja erstmal toll, ne? Ich bin organisierter, klar. Ich bin straight, ich gehe die Sachen durch, ich schaffe die Promotion fertig oder meine Ausbildung bei der Bank. Und das will man vielleicht haben. Wenn man sich jetzt vorstellt, man ist so vielleicht eher der Burnout-gefährdete Überperformer, der immer alles fertig kriegt und sich die Ohren klopft für die Deadline, ja, dann wäre vielleicht ein bisschen weniger Gewissenhaftigkeit, so wie beim Dolce Vita-Effekt mit dem Renteneintritt, doch gar nichts Schlechtes.
Der Dolce Vita-Effekt. Also selten hat mich was mehr abgeholt hier als das.
So muss dein neues Programm heißen.
Das erwartet man ja von mir. Ich muss ja mit unerwartet.
Ah, okay, Entschuldigung.
Das,
du bist pfiffiger. Tut mir leid.
Auch da kann ich schon mal sagen, das wird ein ganz neues Kapitel. Ich werde mit einer ganz neuen Persönlichkeit auf der Bühne stehen. Ihr werdet geschockt sein. So weit ging ich noch nie.
Ist also Dolce Vita-Effekt, findest du dich drin wieder?
Ja, wen sonst? Wen sonst sollte man da wiederfinden, oder?
Ich habe auch an dich gedacht, ehrlich gesagt. Deswegen dachte ich mir, dass dir das gefällt, wenn ich davon erzähle.
Ja, es wäre ganz gut, wenn so Begrifflichkeiten ändern sich ja auch, wenn das irgendwann Atze-Schröder-Effekt heißen würde.
Müssen wir Eva eigentlich nochmal schreiben. Das Problem ist ein bisschen die internationale Forschung auch, die dieses Wort benutzt. La Dolce Vita von Marsh et al. 2013.
Ja, ich bin ja auch in Oxford ein Star.
Die Atze-Schröder-Effekt. Ja, stimmt. Wahrscheinlich sagen wir da am besten Bescheid.
Genau.
Was können wir tun, wenn wir verstanden haben? Die Persönlichkeit verändert sich immer wieder. Es sind auch Lebensumstände, die dazu beitragen können. Es ist natürlich auch, wie wir geboren werden, mit welchem Temperament wir auf die Welt kommen. Es ist übrigens natürlich auch, was wir als Kinder lernen und für Erfahrungen machen. Es ist aber eben auch, was wir selber mit unserer Persönlichkeit machen. Es gibt da große Untersuchungen mit Zwillingen, um so diesen Anteil der Gene zu errechnen. Und das ist nicht ganz unumstritten, solche Analysen zu machen, aber grundsätzliches, klares Credo aktuell aus der Forschung, einen verdammt großen Teil können wir selber mit verändern. Und da würde ich jetzt gerne mit dir rein.
Ja, aber dann lass mich schnell noch die Frage stellen.
Persönlichkeit zu verändern.
Lass mich eine Frage stellen. Und zwar, was könnte denn Grund sein, dass ich sage, da muss ich mich verändern?
Ja, das finde ich eine ganz wichtige Frage, weil wir leben ja aus meiner Sicht schon in so einer Welt, wo es unglaublich viel und auch viel zu viel Selbstoptimierung
gibt. Da ist das Wort, ja.
Das muss kommen. Wo du wirklich vorstehst und denkst, das ist too much und die Leute erwarten zu viel von sich und die wollen das noch aus sich rausholen und sich dahin noch verändern. Und obwohl sie ganz anders sind, müssen sie jetzt jenes erreichen. Und da will ich unbedingt Druck nehmen und sagen, bitte nicht noch in dieses Hornblasen und Persönlichkeitsveränderung dafür. dafür nutzen, dass man nochmal mehr aus sich rausholt, sondern jetzt kommt für mich der Punkt, wann brauchen wir es denn?
Ja, ja, es gibt ja dieses typische Hollywood-Film-Setting, auch Romantic Comedy, damit kriegt man dich ja immer. So, ja. Aus dem stillen Stubenhocker, der es nicht schafft, wird im Laufe des Films, ist dann die Reise, die der Held macht, so der smarte Verführer. Das ist so ein typisches Setup für so eine Komödie.
Stimmt.
Ja. Aber darum geht es uns heute aber gar nicht.
Nee, nee, vor allem an der Stelle nicht, wo wir uns fragen, warum wäre das denn überhaupt wünschenswert?
Ja, ja.
Also jetzt gebe ich dir ein anderes Beispiel. Und jemand ist vielleicht so ein ängstlicher Typ und merkt so, bestimmte Sachen traue ich mich nicht, obwohl ich mich das gerne trauen würde. Und das geht vielleicht irgendwann so weit, dass du merkst, die Angst beeinträchtigt mich.
Ja,
das schränkt genau. Meine Lebensqualität ein.
Das kann also, glaube ich, jeder nachvollziehen, ja.
Genau, wenn wir nicht an Persönlichkeitsveränderung glauben würden, oder wenn wir sagen würden, das ist nicht möglich, dann bräuchten wir keine Psychotherapie.
Ja, ach ja, stimmt, ja. Das ist ja überhaupt, genau, das ist ja die Grundlage dafür. Also ein Leidensdruck sollte da sein.
Finde ich noch nicht mal. Das finde ich noch nicht mal.
Ah, okay.
Ich finde, wenn du jetzt sagst, du gehst in Rente und ich habe es an meinem Vater perfekt gesehen, auch diesen Dolce Vita-Effekt im besten Sinne.
Ja.
Der war vorher oft gestresst und hat viel, viel Arbeit mit ins Bett genommen und ist nachts gerne mit Gedanken wandern wach geworden. Und natürlich ist da einerseits ein Leidensdruck, wobei ich sagen würde, der war noch überschaubar.
Ja.
Und jetzt hat er sich verändert zum Alter hin und ist jetzt viel gelassener und viel entspannter. Aber da würde ich deutlich eher sagen, dass das jetzt nicht bei ihm wegen eines Leidensdrucks kam, sondern einfach, weil sich die Lebensumstände verändert haben.
Ja.
Also, wenn ich jetzt sage, ich werde gewissenhafter, weil ich jetzt in den Job gehe, dann ist ja kein Leidensdruck da. Dann habe ich mich angepasst.
Verstanden.
Also ich würde eher sagen, es gibt vielleicht Momente, wo ich motiviert bin, mich anzupassen.
Ja, Motivation, genau.
Ja, so also in einer Welt, die immer fordernder wird und einer Welt, die sich immer schneller dreht, wo immer mehr und Neues auf mich einprasselt, da würde ich sagen, ist diese Persönlichkeitseigenschaft Offenheit für Neues ein riesen Pluspunkt. Und jetzt kommt das riesige Aber. Wir haben ja hier schon öfter über Technologien gesprochen, wie ChatGPT oder Deepfake, Videotechnologien. Vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, nee, ich bin nicht so offen für Neues und das habe ich schon hier schon mal gesagt.
Ja, ja.
Was ich mir eigentlich Positives vom Konservativsein erhoffen würde, wäre, dass tatsächliche Wahren von Werten, ne, von vielleicht auch das Bewahren vom Bewahrenswerten, sage ich es mal so rum, da könnte man sagen, super, wenn jemand nicht offen für Neues ist, gerade in einer Welt, die ganze Zeit vorgaukelt, alles Neue ist geil, lauf jedem Trend hinterher und besorg dir das noch und hol jenes und wenn du das verpennst, bist du out.
Ja.
Wo würdest du denn für dich sagen, willst du was an deiner Persönlichkeit verändern? Gibt's da was?
Scheiße, du forderst den Komiker leider heraus. Nö, nix. Alles gut so, wie es ist. Ich möchte wirklich. Hey, da muss ich mir gleich aufschreiben für das neue Programm. Auf der Bühne, wo dann viele von euch sagen: Nee, also ich bin echt ein richtig geiler Typ. Also da gibt es wirklich nichts zu verbessern.
Darf ich das noch kurz dazu sagen? Ich habe beim Spiegel, die haben irgendwie so eine große Recherche über Germany's Next Topmodel gemacht.
Ja.
Wie heißt der Vater von Heidi Klum, weißt du das?
Günther.
Günther
und Erna.
Günther wurde auch interviewt.
Ja.
Und dann sagen sie zum Günther, der ist ja irgendwie so eine Art auch Manager von der Heidi und der erzählt dann auch, wie er da immer der Bad Cop war und Heidi ist eigentlich noch der Good Cop.
Ja, er ist sehr gefühlt, tatsächlich.
Okay, so und dann die Spiegelleute, die verstehen es ja dann, geile Fragen aufzuwerfen. Und dann erzählen die Spiegelleute so von einer der Kandidatinnen, die halt Vorwürfe erhoben hat, wie da mit ihr umgegangen wurde.
Ja,
und sein quasi einziges Wort als Antwort in diesem Interview darauf, undankbar. Und dann geht's so und dann fragen die so als nächstes.
Ja, zack vom Tisch, oder?
Ja, zack vom Tisch. Haben Sie denn auch irgendwas falsch? Haben Sie auch Fehler gemacht in Ihrem Leben? Und der so, natürlich, Fehler machen gehört zum Leben dazu. Und dann sagen die, ja, was würden Sie denn anders machen? Wo haben Sie denn einen Fehler gemacht? Da fällt mir nichts ein. Da muss ich gerade an deinen Witz von der Bühne denken. Ja,
siehst du, wenn ich gerade so als Gag bringen
Günther
wollte.
Günther Klum.
Ja, Hammer. Der Typ ist angekommen. Ja, schmerzfrei, sagt der Volksmund, ne?
Ja, ein Stück weit schmerzfrei. Nee, aber jetzt mal ohne Komiker, also
oder Dieter Bohlen-Syndrom. Ja, das empfinde ich als Menschsein, das empfinde ich als Leben, sich weiterzuentwickeln. Da gibt es ganz viele ganz viele Punkte, wo ich vielleicht auch gewissenhafter sein möchte, trotzdem ich jetzt schon so uralt bin.
Ach, sorry. Ist das jetzt als Botschaft bei dir angekommen?
Ja. Ja, aber zu Recht.
Dann wollte ich das aber am besten
sehen. Nein, ich bin zwar vielleicht nicht ganz so kritikfähig wie du, aber doch ähnlich. Und ich bin immer froh, wenn mir jemand, also zu mir kann man auch sagen, bist du fett geworden? dann denke ich wenigstens mal drüber nach. Ne?
Ja. Also mit den Nasenhaaren, das habe ich mir gemerkt, sage ich dir auf jeden Fall Bescheid.
ja, so, wenn so Äußerlichkeiten, die sagen ja auch dann viel über das Innenleben. Also insgesamt würde ich sagen, jetzt nicht einen speziellen Punkt, wo ich denke, das muss ab jetzt anders sein, aber so insgesamt würde ich mich natürlich als Mensch weiterentwickeln und auch vielleicht noch mehr bei mir sein. Obwohl ich jetzt schon oft dieses Gefühl habe, also ich fühle mich sehr wohl in mir. Aber das, wie gesagt, es steht ja auch jeden Tag zum gewissen Teil ein neuer Mensch auf. Und wer weiß, was alles so passiert. Was hat sich bei mir groß verändert? Ich bin vor 4 Jahren nach Hamburg gezogen. Und all das sind ja Anforderungen, eben auch an eine sich verändernde Persönlichkeit.
Ja. Ne? Oder anders gesagt, das sind Anforderungen, die eine veränderte Persönlichkeit dann brauchen, vielleicht ein Stück weit.
Ja, und vielleicht bedingt das eine ja das andere und geht so Hand in Hand.
Ne? Aber du hast jetzt nichts, wo du so sitzen würdest und sagen würdest, das will ich verändern.
Also wenn man über seine Schwächen redet, dann kommt natürlich immer Ungeduld. Ne? Mhm. Ich kann keine Ungerechtigkeit ertragen. Nein, natürlich gibt es viele Punkte, wo ich denke, da hättest du auch anders reagieren können und denk doch nochmal nach. Und ja, da gibt es mit Sicherheit einiges, was man da noch verändern kann. Also wenn ich jetzt ins Einzelne gehen würde, sind es wahrscheinlich viele Kleinigkeiten, die Summe der vielen Kleinigkeiten.
Ja, ich hätte jetzt,
In mir steckt auch so ein kleiner Besserwisser, in mir steckt auch ein kleiner deutscher Spießer, der andere gerne mal reglementiert. Mein Patenkind, mit der ich jetzt unterwegs war im Urlaub, hat mir zu meiner eigenen Überraschung gesagt, so ab und zu ist deine passive Aggressivität doch ein bisschen nervig. Und dann hat sie, und da schätzt du dich vielleicht selber gar nicht so ein. Und dann bringt sie dir 3 Beispiele und denkst, oh Scheiße, ja, da muss ich dran arbeiten. Du weißt, was ich meine, ne?
Ich weiß total, was du meinst. Ich weiß total, was du meinst. Auch was du gerade aufgezählt hast, ich könnte die Liste fortführen. Dann denke ich, in mir steckt viel mehr Sexismus, als ich will. In mir steckt viel mehr Rassismus, Homophobie. Das wären jetzt so negative Sachen, wo ich so wirklich denke, das macht mich zum Teil richtig fertig. Und dann habe ich aber auch so Sachen wie Gewissenhaftigkeit, deutsche Vita-Effekt. Ne? Ich habe schon mal letztens überlegt, sollte ich nicht mal ein bisschen mit dem Kiffen anfangen, damit ich ein bisschen entspannter durch dieses Leben gehe, sonst drehe ich ja noch irgendwann am Zeiger.
Absolut geile Idee. ich wollte nämlich gerade ein anderes Beispiel bringen, wo der schlaue, wunderbare, ich weiß gar nicht, ich könnte jetzt ganz viele Attribute bringen, die alle positiv wären. Daniel Schreiber hier zu Gast war.
Ja.
Ich lese gerade zum 3. Mal sein Buch Nüchtern und ich erinnere an den Moment, wo wir beide hier mehr oder weniger uns selbst attestierten, dass wir eine relativ gute Beziehung zum Alkohol haben und er einfach mal fragte, wann habt ihr denn zum letzten Mal Alkohol getrunken? Und da mussten wir, glaube ich, beide sagen, ja, am Wochenende. Und dann, er hat natürlich die Größe, dann gar nichts mehr zu sagen und so fast hörbar zu grinsen. Und das wäre ja auch so ein Punkt, wo man sagt, warum ist mir das so wichtig, da überall nochmal so richtig auf die Lampe zu gießen? Ne?
Ja.
Und jetzt wieder auf den Artikel, den ich eben zitiert habe aus dem Spiegel, warum ist mir manchmal so wichtig, die Dinge so zuzudecken? Passt jetzt zu deiner Kiffer-Idee.
Ja. Ja. Wir können also festhalten, wir sitzen jetzt auf keinen Fall da und sagen, obwohl wir vieles an uns vielleicht mögen, also ich hab wirklich das Gefühl im Laufe der Jahre, ich mag mich etwas mehr.
Ja.
Und das kommt auch aus einer zum Teil doch, glaube ich, tieferen Abneigungen, die ich gegen mich habe, als ich mir das manchmal zugestehen möchte. Deswegen bin ich weit entfernt von, ich finde mich irgendwie toll oder geil sogar oder Selbstliebe. Du weißt, wie ich Selbstliebe als Begriff schon finde.
Ja.
Und dann denke ich mir, wenn es das so gibt, vielleicht geht es vielen anderen auch so, lass uns reingehen, wie kann das funktionieren?
Ja.
Eine Sache, da müssen wir jetzt die Eva zitieren, unbedingt in dem Fall im Gespräch mit Spektrum, wo sie gefragt wurde, wie kann ich mich denn aktiv verändern. Und dann sagt sie, daran gibt es ja ein wahnsinniges populärwissenschaftliches Interesse und dass das ein Riesenmarkt ist. Ne? Sie sagt nur Change Management, Coaching, Workshops. Und damit ist dann meistens eine positive Weiterentwicklung vom eigenen Selbst gemeint. Und sie sagt jetzt aus der Persönlichkeitspsychologie im engeren Sinne, also das, was da wissenschaftlich zu sowas stattfindet, da gibt es sehr wenig Erkenntnisse dazu. Ne? Also lohnt sich sowas? Bringt sowas wirklich auch eine langfristige Veränderung, die sich dann in der Persönlichkeit verankert? Dazu sagt sie ganz klar, muss noch weiter geforscht werden. Und das ist für mich schon mal der erste Tipp. Bitte, bitte Vorsicht vor irgendwelchen falschen Versprechungen. Also mit schnell und mit einfach und mit genauso, wie du es dir vorstellst. Bei Persönlichkeit wäre ich vorsichtig. Ich könnte jetzt sagen, da wäre ich im Allgemeinen bei den psychischen Themen sehr vorsichtig, beziehungsweise bei mir gehen da immer die Alarmglocken an. Ich würde es auch nicht so nett wie Eva formulieren. Ich werde da zum Teil richtig sauer.
Ja.
Aber das wäre für mich so der erste Tipp. Da muss ich noch, da muss ich noch ein bisschen verträglicher werden. Ich sag dir, wenn so ein paar Abzweigungen anders und ich wäre so ein schrulliger, nasenhaarversorgter, sehr schlecht gekleideter, natürlich kein Mundwasser benutzender und weil dann doch in letzter Instanz auf keinen Fall ausreichend schlau für Professur, verbitterter Uni-Mitarbeiter an der Uni Greifswald in der Kellerbibliothek geworden. Das kann ich mir so 100%ig so Sachen vorstellen.
Sandalen?
Zum Glück kam es ein bisschen anders.
Socken in Sandalen? Socken in Sandalen.
Ah, okay. Socken in Sandalen, ja. Mhm.
Ja.
Ja. Safe.
Ja, same hier. Ich könnte mir solche Szenarien auch für mich vorstellen. Ich wäre auch ein guter deutscher Kleingärtner.
Ich will auch keinem da, ich nehme jetzt einen Promi, ich kenne, aber könnte das auch auf viele Privatpersonen anwenden, die ich kenne. Thomas Müller von den Bayern. Immer wenn ich den sehe, und ich sehe ihn selten, also beim Fußballspiel im Fernsehen, dann denke ich, ey, da eine kleine Weiche anders.
Ja.
Und der wäre, was wäre der geworden?
Hausmeister,
irgendwas ganz Normales so, ne?
Ja.
Jetzt ist er Weltstar, Fußball.
Oder hat, glaube ich, ein gutes Abi gemacht, aber
reitet.
Sagen wir mal.
Nein, ich meine,
Abteilungsleiter bei der Provinz, ja.
Genau, irgendwas. So, also erster Tipp, unbedingt bitte Vorsicht vor falschen Versprechungen und es passt jetzt gerade so ein bisschen auch zu dem, was wir noch gesagt haben, ja, vielleicht sind manche Sachen auch doch nicht einfach so zu erklären. Also wenn man dann irgendwelche Role Models da vor sich sieht, die einem dann erklären, wieso sie das geworden sind, was sie sind, auch damit tue ich mich immer schwer, weil wir haben schon über Zufälle hier gesprochen, wir haben schon über Gene gesprochen, wir haben schon über äußere Einflüsse gesprochen, also naja. Zweiter Punkt für mich ist, dass man sich mal fragt, warum will ich mich überhaupt verändern? Also die Kernfrage für mich wäre, was versprichst du dir denn davon, extravertierter zu sein?
Ja, ja.
Oder warum willst du gewissenhafter sein? Und oft geht das ja,
immer
oft haben wir diese Begriffe nicht, sondern wir haben dann solche Sachen wie, warum willst du denn erfolgreicher im Beruf sein?
Ja.
Was wäre denn, was versprichst du dir davon, dass du dich auch traust, auf Instagram coole Videos in die Kamera zu sprechen? Also wo kommt dieser Wunsch eigentlich her?
Aber sind wir da nicht so am Fundament des Ganzen? Dass man, letztendlich ist das ja alles, was einen gelten lässt. Was dein eigenes Dasein noch größer werden lässt.
Wie meinst du das? Habe ich noch nicht verstanden.
Ja, der eine braucht vielleicht, strebt den Doktortitel an, der andere eben ein Ferrari. Und das,
so.
Das macht man ja alles. Du hast ja gesagt, was versprichst du dir davon? Ne?
Ja.
Und du hättest ja auch im stillen Kämmerlein das alles ohne Abschluss für dich lernen können. Also ich übertreibe natürlich jetzt, ist ja klar. Aber du, es geht ja ein sozialer Status einher. Mhm. Es gehen Möglichkeiten einher. Ich will damit ja nur sagen, dass du fragst dich ja gerade oder fragst uns ja gerade, warum willst du was verändern? Und das muss ja dann ein Wunsch nach mehr sein, dass du mehr bist.
Ja, dass du mehr bist, dass du besser bist. Aber Moment, ja, okay. Ja. Ich dachte gerade, könnte es nicht auch Bereiche geben, wo ich weniger sein will? Also könnte es nicht
ja,
Bereiche
ja,
geben, wo
unbedingt.
Ich weniger
extrovertiert Das sollte auch nicht despektierlich sein, aber es gibt ja immer Antriebe für irgendwas, ne?
Ja. 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 Ja, aber dass ich für mich mal kritisch hinterfrage, woher kommt eigentlich jetzt diese Idee, meine Persönlichkeit verändern zu müssen?
Ja.
Denn wenn ich jetzt mir vorstelle, ich will jetzt extrovertierter sein, weil das, es gibt übrigens Streit, ob man jetzt extrovertiert oder extrovertiert sagen soll.
Ah, okay. Gut zu wissen.
Ich benutze das jetzt mal abwechselnd. Will ich das jetzt sein, weil ich das Gefühl habe, alle sind das gerade? Ne? Und
ja,
wenn man
ja.
total auf Instagram da sich vor die Kamera stellt und sich halbnackt da am Strand räkelt oder seinen toll trainierten Bizeps präsentiert und seine Gefühle alle teilt und so weiter, dann macht man ja super geile Werbeverträge und dann ist man plötzlich während dieser Gesellschaft.
Genau,
ich habe manchmal das Gefühl, dieses Extrovertiertsein, das wird uns so vorgetanzt. Und denke dann nochmal, was ich eben schon gesagt habe, Moment mal, wenn du ruhig und zurückhaltend bist, das hat doch auch einen Riesenwert. Ein anderes Beispiel, Gewissenhaftigkeit. Ja, wir sind so eine leistungsorientierte Gesellschaft, es geht uns so sehr um Erfolge. Was ist aber mit Situationen, wo vielleicht alles zu viel ist und wo dann Leute ausbrennen? Wie sehr würde man sich dann wünschen, ey, siehst mal nicht so perfektionistisch. Nimm mal einen Gang raus, bleib mal lockerer, leb vielleicht mal so ein bisschen in den Tag hinein.
Ja, aber ich glaube, es changiert dazwischen. Ne? Man kann sich da, glaube ich, nicht ganz, man kann keinen dazwischen ganz genau verorten. Weil, guck mal, wir hören jetzt auch 500 Mal am Tag. Lieb dich so, wie du bist.
Ja.
Ne? Nimm dich so an, wie du bist. Instagram, der Ort, wo Mädels mit 5 Kilo Make-up, Wimpern-Extension, aufgespritzte Oberlippe und gebleachten Zähnen, die erzählen, dass du dich so lieben sollst, wie du bist.
Ja. Ja. Ja, ist so.
Das ist doch absurd.
Absurd.
Und kommt dir das, ich glaube, ich spreche jetzt auch mal wieder für viele, für dich mit Sicherheit, kommt dir nicht auch Instagram täglich mehr vor wie so ein Affenzirkus?
Ja.
Wie so eine Schmierenkomödie?
Ja.
Das ist doch wirklich.
Also es ist einfach.
Ja, und da passiert nämlich genau das Gegenteil. Und deswegen habe ich es jetzt nochmal aufs Tapet gebracht. Da entfernen wir uns doch von der eigentlichen Veränderung. Sondern es wird einfach alles im wahrsten Sinne des Wortes zugekleistert.
Mhm. Ja. Total. Ich will noch mal die schlaue Christina hier zu Wort kommen lassen, weil die
Entschuldigung,
noch sehr, sehr
aber es brach jetzt aus mir raus.
Gar nichts mit Entschuldigung. Muss die noch mal einen schönen Stein ins Wasser schmeißt.
Wobei, das möchte ich jetzt auch nochmal sagen, natürlich muss man sich auch nicht verändern. Ja, man muss jetzt auch nicht ständig sich optimieren oder so. Also ich bin jetzt weit davon entfernt, diese Message hier zu verbreiten, zu sagen, jetzt alle selbst optimieren und komm, da geht noch mehr und man kann da was aus sich rausholen. Ne? Das soll ja gar nicht das Ziel sein, sondern es geht ja darum, wenn ich für mich sage, das hemmt mich jetzt wirklich, ja, in meinen Entwicklungschancen, in meinem sozialen Miteinander. Eine Freundin von mir, die fragte mich neulich, Mensch, ich wirke so oft so beängstigend auf Leute, weil ich so mega extrovertiert bin. Und mir haben schon Leute gesagt, ich müsste das mal runterschrauben. Wie kann ich das machen? Ja, oder umgekehrt ist es natürlich schon so, die meisten Menschen wären lieber etwas extrovertierter, ne? Weil das in unserer Gesellschaft ja auch so viel mehr ankommt. Also introvertiert ist nicht so in, obwohl natürlich auch die Stillen, die Leute, die eher mal zuhören und eher mal nachdenken, das ist auch ein hoher Wert. Nochmal echt als Fußnote, es geht nicht darum, dass wir jetzt alle uns wahnsinnig verändern und dass wir alle immer extrovertierter und sonst was werden. Es gibt eigentlich bei all diesen Persönlichkeitsdingen Gutes und Schlechtes. Jede Eigenschaft hat je nach Situation mal was Gutes und mal was Schlechtes.
Ja, so? Das klingt auf jeden Fall versöhnlich, oder?
Finde ich auch. Und wir können direkt weitergehen, denn, klar kann ich akzeptieren, dass das, was ich habe, auch gute Seiten hat an meiner Persönlichkeit, obwohl sie mir vielleicht erstmal nicht so erscheinen. Und ich würde dafür auch unbedingt genau die große Werbung machen, wie Christina das hier tut. Und trotzdem, sagen wir mal, ich habe jetzt ganz konkret etwas, was mich stört und will das angehen. Ja, da muss jetzt die Professorin Eva zu Wort kommen. Die ist natürlich total krass in den Papern, die sie veröffentlicht. Die muss mega effizient arbeiten. Die ist so jung Professorin geworden, also sicherlich auch leistungsorientiert, aber eben auch total organisiert. Und dann erzählt die mir, als ich sie frage, was ist denn so bei dir so, ne, unter jedem Dach ein Ach, dass bei ihr zu Hause oft Unordnung ist. Also ich muss mir das jetzt selber vorstellen, ob da irgendwie schmutzige Wäsche auf dem Boden liegt und das Nutella-Glas nicht weggeräumt wird, sondern offen auf dem Tisch stehen bleibt, keine Ahnung. Und dann sagt die Folgendes, als ich sie frage, ja, wie könnte man denn sowas dann angehen?
Ja, ja, ja.
Dann ist es ganz wichtig, als erstes sich konkrete Ziele zu stecken. Und diese Ziele sollten am Anfang auch nicht too much sein. Ich würde ja jetzt nicht sagen, ich möchte mich um 180 Grad drehen. Ja. Ich werde jetzt mal ein ganz anderer Mensch, weil ich möchte genauso beliebt sein wie meine beste Freundin. Und jetzt wäre ich gerne genauso extravertiert. Da würde ich sagen, schau mal erstmal mal, ob das wirklich so notwendig und wichtig ist. Zum Beispiel mit meiner Unordnung in der Wohnung ist eine Sache, die mich ja eigentlich auch stört. Ich hätte es auch gerne anders. Da kann man sich dann schon eingestehen, hier bei dieser einen Sache. Es ist ja auch ein umschriebener Bereich der Persönlichkeit und nicht global. Und das wäre ja jetzt selbst in diesem Merkmal der Gewissenhaftigkeit nur ein Teil, weil, bleiben wir mal bei mir als Beispiel, ich bin im Job sehr gewissenhaft und aufgeräumt, da besteht das Problem nicht.
Ja, ja.
So, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn ich meine Persönlichkeit verändern möchte,
ja,
dann bitte nicht global auf mich gucken, ich hatte das am Anfang schon mal angerissen, sondern konkrete Ziele in kleinen Bereichen, eng umgrenzte Bereiche. Ich möchte zu Hause ordentlicher werden, gewissenhafter im Umgang mit meiner Bude oder meinem Umfeld. Ne? Und das ist dann etwas, wo ich eine Chance habe, dass es wirklich Veränderungen gibt. Und das kann man auch schön in Studien zeigen. Und da gibt es noch einen Tipp zu, wie ich das hinkriege, nämlich mit Wenn-Dann-Regeln.
Ja,
also wenn ich da so sitze und da gab es eine Untersuchung von Nathan Hudson von der Southern Methodist University in Dallas. Der hat Studis untersucht und wollte dann wissen, ja, wenn ihr eure Persönlichkeit jetzt verändern wolltet, was wäre denn dann so euer Ziel? Und dann kann man sich vorstellen, sagen manche, ja, ich wäre gern gewissenhafter, ich wäre gern extrovertierter, ich wäre gern mutiger, hast du nicht gesehen? Und dann hat er einen Teil von denen gefragt, mach doch bitte mal so einen ganz konkreten Change-Plan. Ne? Wenn ich in diese und jene Situation gerate, dann mache ich jenes.
Ja,
so,
ja.
Und nach 16 Wochen, man hat dann immer wieder mit diesen Leuten Persönlichkeitstests gemacht, zeigte sich, dass bei den Leuten, die so einen konkreten Plan gemacht haben, wie sie sich verändern wollen, dass da auch tatsächlich eine Veränderung in die gewünschte Richtung eingetreten ist. Bei den Studis, die sich das einfach nur vornehmen und das dann irgendwie vage aufschreiben, sowas wie, ich würde gern geselliger sein, die schaffen es nicht. Ja, also im Prinzip, wenn ich mich über etwas ärgere, zum Beispiel etwas, das mein Mitwohner sagt, dann werde ich ihm sagen, wie ich mich damit fühle. Ne? Wenn ich mal wieder nach Hause komme und total gestresst bin und dann die Wäsche einfach auf den Boden schmeiße, dann werde ich mich erinnern, dass ich gewissenhafter sein möchte und dann werde ich Wäsche sofort in die Wäschetonne sortieren.
Ja, ja.
Jetzt muss man dazu sagen, gigantisch waren die Änderungen insgesamt nicht, ne? Aber ich glaube, in so einer Kürze der Zeit, also ein paar Wochen hier, da wird man ja jetzt auch nicht so viel erwarten.
Genau, und aber die Stoßrichtung ist wie immer dieselbe, man muss konkret werden.
Genau.
Ne? Da haben wir wieder fast den Unterschied von Aktionismus und Aktivismus.
Ja.
Ne? Ja. Wo Raul sagte, Aktivismus ist dann, wenn ich weiß, was als nächstes kommt.
Ja. Ja. Sehr schön. Ja, genau. Und da hat es dann mit den Leuten da in seinem Experiment auch so gemacht, das passt ganz gut, wenn ich weiß, was als nächstes kommt, denen er denen so kleine Challenges gegeben hat. Und jetzt nehmen wir nochmal die Extraversion. Also eine einfache Challenge wäre dann, ich sag zu jemandem an der Supermarktkasse, hallo.
Ja.
Deutlich schwieriger wäre schon, dass ich an der Supermarktkasse jemand anderem sage, ach, hör mal, ich würde dich gerne einfach mal zum Kaffee einladen.
Ja.
Ne? Und jetzt kann man sich vorstellen, dass wir diese Challenges steigern können und tatsächlich, wenn das gemacht wurde, half das den Leuten auch. Spannend hierbei, das fand ich total wichtig, wenn ich mir so eine Challenge rauspicke und die dann nicht schaffe, also ich weiche aus, ne? Ich bleibe doch wieder so, wie ich vielleicht genau gerade nicht sein möchte, dann hat sich die Persönlichkeit auch in die gegenteilige Richtung von dem entwickelt, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Also wenn ich sage, ich will gerne extrovertierter sein und merke jetzt aber, diese Challenge, die mache ich nicht oder packe ich nicht oder habe ich Angst, obwohl ich mir jetzt vorgenommen habe, wen anzusprechen, mache ich das nicht. Dann, zumindest in dieser Untersuchung, ging das sogar eher in die andere Richtung.
Hammer.
Ja. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Atze, und ich würde gerne eine Sache, ich glaube, die hast du auch schon so in die Richtung gesagt.
Ja.
Die würde ich gerne noch zum Schluss der Christina übergeben.
Ich bin gespannt.
Ich hatte die bei uns im Club im Gespräch gefragt, sag mal, was hilft dir denn? Die ist auch, ich sag jetzt hoffentlich nichts Falsches, über 50 und Mutter und hat auch so viele Lebensstationen gemacht. Dann habe ich die gefragt, was hilft dir denn, um mit Persönlichkeitsveränderung auch jetzt noch in dem Lebensabschnitt umzugehen?
Für mich ist eigentlich das Schöne, dass ich so feststelle, ich kann ja jeden Tag wieder neu anfangen. Also auch wenn ich mich darüber ärgere, dass ich gestern doch wieder irgendwie, obwohl ich doch schon so viel gelernt habe über Persönlichkeitsentwicklung, gestern vielleicht doch wieder so angefasst reagiert habe oder mich über mich selber geärgert habe, denke, heute ist ein neuer Tag. Ich mache einfach für mich immer das, was ich glaube, was gerade am besten funktioniert. Und ich versuche mit einer großen Freundlichkeit in den Tag zu gehen. Das ist sowas, was ich für mich sehr gelernt habe, was nicht unbedingt immer konnte und auch nicht immer wusste, wie gut es einfach ist, Menschen wertschätzend zu behandeln, dass man erstmal davon ausgeht, die wollen mir jetzt nicht unbedingt was Böses, die haben ihre eigenen Probleme, und versuche so in meinem Umgang mit anderen das Beste aus jeder Situation zu machen und aus jedem neuen Tag wieder.
Es ist immer so schön, wenn es so persönlich und versöhnlich herangetragen wird. Und man merkt in sich doch viel mehr die Bereitschaft, wenn es so versöhnlich daherkommt, diese Hand auch zu nehmen, oder?
Ja, und diese Idee, überleg nochmal, wie wir reingestartet sind, vielleicht ein kleines Fazit. Wir haben aufgedeckt, dass viele Leute im Kopf haben, dass die Persönlichkeit irgendwie was Fixes ist, was uns vielleicht von der Natur oder von den Eltern durch Lernerfahrung mitgegeben wurde, und haben jetzt zum Schluss den Satz gehört,
ja,
du wachst aber doch jeden Morgen neu auf.
Ja.
Diese Persönlichkeit verändert sich eben ein Leben lang, und damit hast du dann auch jeden Tag die neue Chance, an deinem Mischpult die Schieberegler zu verändern. Und da, also ich finde, das lädt so sehr ein,
sich
zu reflektieren und zu fragen, wo will ich hin?
Und ist es nicht auch deprimierend, sich vorzustellen, dass man jeden Tag gleich aufstehen würde? Ja.
Genau. Total.
Ach toll. Ach, ey, was hatte ich Respekt vor diesem Thema.
Ich auch. Also es ist ja auch nicht einfach. Also die Persönlichkeit ist sowas Komplexes, aber sie ist gleichzeitig auch sowas Spannendes.
Ja, es ist menschlich, sich zu verändern. Das gehört zum Menschsein dazu, und man möchte das auch. Und es entspricht, also dieser Fluss der Persönlichkeit entspricht auch einem gesunden Leben, und außer Günther Klum und Dieter Bohlen wollen das eigentlich auch alle.
Er würde uns verklagen. Wobei, das würde
der verklagt wirklich bestimmte jeden.
Menschen. Ja, da wäre ich
aber
stolz.
Aber das täte uns auch mal ganz gut, ne?
Absolut. Ich meine, du weißt nicht, was für ein Seelenheil die Abmahnung durch den Bachelor seinerzeit für mich war. Und so eine Klage von Günther Klum, weil ich irgendwas falsch zitiert habe aus seinem Spiegel-Interview, es wäre mir ein Fest.
Vor allen Dingen von Günther und Erna, das ist die Mutter, Klum. Da verfüge ich über so viel Information, da sind wir wirklich bestens gewappnet für jeden Prozess.
Aus dem Knast machen wir beide dann so einen investigativen Aufdeckungspodcast über die Klum-Eltern.
Ich nenne Ross und Reiter.
Du musst da Infos beisteuern. Du nennst Ross und Reiter, und ich versuche das psychologisch ein bisschen einzusortieren. Ja. Da verspreche ich mir viel von.
Ja, genau.
Ja. Ich hoffe, ist auch genug Drohkulisse aufgebaut, weil ich habe doch jetzt gerade, wo ich so sage, ein bisschen Angst vor. Die Akte Klum, ich habe jetzt gerade doch ein bisschen Angst vor.
Ja, so richtig viel haben wir ja noch nicht gesagt. Noch nicht.
Nee, noch nicht. Haltet euch fest.
Kommt der Tag, da werde ich reden.
Meinst du, der sitzt dann da so Backstage und bei so einem Shooting mit dabei und gibt so Kommentare, wie die Heidi dazu machen soll?
Ja, der Tochter vielleicht nicht. Dafür hat die, glaube ich, auch zu große Klappe. Aber alle anderen, was man so hört, wurden ja Knebelverträge unterschrieben. Du musst auf deiner Seite irgendwo den Namen Heidi Klum nur erwähnen, da kommt schon eine Rechnung ins Haus.
Geil.
Ach ja,
Heidi Klum. Hier nochmal gesagt.
Tolle Familie.
Tolle.
Und karnevalsaffin.
Das macht sympathisch.
In Bergisch Gladbach war doch Seal, sie war doch mal mit Seal, diesem Sänger, verheiratet aus Los Angeles. Und man ging gemeinsam zum Karnevalsumzug in Bergisch Gladbach. Also mehr geht doch gar nicht. Ne?
Das ist menschlich. Das ist einfach menschlich.
Ja, das nennt man Persönlichkeitsentwicklung.
Kann ich mir gar nicht vorstellen. Dass so jemand bei Germany's Next Topmodel irgendwie Murks gemacht hat. Atze, ich habe mich sehr gefreut, dich hier wieder gesprochen zu haben, und muss jetzt mal kurz in unseren kleinen schlauen Kalender gucken, denn zur Wahrheit gehört ja auch, dass wir aktuell nicht ganz in der tatsächlichen Zeit aufnehmen, sondern wir sind ja hier immer noch quasi vor der Zeit, wo ich dann im Urlaub bin.
Ja.
Und diese wenn wir, Folge hier kommt
wenn ihr
ja
uns
raus,
hier hört, dann ist ja der Leon schon auf Mission in Vietnam.
Und diese Folge kommt raus am 7. März. Da bin ich schon fast wieder da. Ich freue mich so sehr, dir dann davon erzählen zu können. Warst du schon mal in Vietnam?
Nein, ich war noch nicht in Vietnam. Und
okay.
Ja, möchte aber gerne irgendwann mal hin. Ich bin gespannt, was du uns erzählst.
Ich auch. Atze, dann jetzt aber tschüss und bis ganz bald.
Mach's gut. Ciao.
Küsse. Au revoir.
Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.
Ihr Lieben, ein PS in eigener Sache. Falls euch die Psychologie so fasziniert wie mich und falls ihr Lust habt, die Impulse, die wir hier im Podcast haben, zum Beispiel von der Christina, die hier eben noch zu Wort kam, oder auch von Professorin Eva Asselmann, wenn ihr sowas wirklich wissenschaftlich Fundiertes für euch mitnehmen wollt, dann kommt zu mir in den Club. Die Idee vom Club ist ganz einfach. Wir haben irgendwie alle Abos für Serien, für Musik. Wir haben ein Abo bei McFit. Aber was haben wir für ein Abo für unseren Kopf? Was tun wir für unsere Psyche? Und meine Idee war, bei all den Recherchen, die ich mache, bei all den Gesprächen, die ich führe, bei all den Videoimpulsen, die wir haben, und es gibt noch ein Workbook, wenn man sich anmeldet, plus Live-Sessions mit mir. Es wäre doch schade, wenn das nur in meinem Kopf stattfindet. Ich nehme euch mit. Ich nehme euch mit auf eine super spannende Reise in die Welt der Psychologie. Also wenn ihr Lust habt, geht ihr jetzt auf wemind.de und klickt da mal auf den Club. Würde mich freuen, wenn wir uns da vielleicht demnächst mal dann in echt sehen und ihr tiefer eintaucht in die Themen, die wir hier zum Teil behandeln und natürlich auch noch ganz, ganz viel mehr. Also wemind.de, we wie das englische wir und mind mit y.de. Wir sehen uns.